Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
Dem Schweizer Techtel. Herzlich willkommen beim Techtel. Was?
Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
Der Tech-Podcast von Digitec.
Eine weibliche Stimme willkommen im Techtelmechtel-Podcast. Bei Folge 187 hat er vielmal gefunden, er hätte keine Lust und ging einfach ein bisschen Skifahren. Vielleicht macht er auch noch Après-Ski, er wird es uns nächste Woche erzählen. Wir landen auf jeden Fall noch in der Ferie. Und darum dürfen wir heute mit mir, dem Michel Brändle, Vorlieb nehmen. Mit dabei habe ich drei charmante Jungs. Zum einen den Domagoj Belancic.
Hallo, merci für, für das schöne Intro.
Ja, sehr gern. Dann haben wir noch zusätzlich den Florian Bodoki mit dabei.
Hallo zusammen und einen neuen Jingle. Gell, den habe ich noch nie gehört, auf jeden Fall.
Da kann gut sein, wir haben ein paar verschiedene. Ich versuche immer so ein bisschen zu schauen, was der Phil schon alles gebracht hat. Genau, und als Drittes, der natürlich auch nie fehlen darf, ist der Luca Fontana.
Hallo!
Genau, heute haben wir einige spannende Themen mit dabei. In den News haben wir zum Beispiel gerade heute Morgen quasi noch so brandheiße Meldung bekommen, dass Disney 1,5 Milliarden US-Dollar in Epic Games investiert hat. Für was genau? Ja, ist einiges. Also ist nicht gerade so ein bisschen Spesenabrechnung. aber der Domi erzählt uns ein bisschen mehr darüber, um was es genau geht. Anschließend erzählt er uns weiter über Xbox und dass es vielleicht bald exklusive Games gibt, wo doch irgendwie woanders kommen. Dort dazu dann auch später mehr. Dann hören wir es ziemlich still um TikTok. Und nicht ganz freiwillig. Universal Music hat seine Titel von der Plattform genommen. Was da genau alles soll, erzählt uns der Luca. Und natürlich darf auch der Äpfel heute nicht fehlen. Der Flo erzählt uns darum so ein bisschen, was mit alternativen App-Stores für die Apple-Geräte auf sich hat. Dann haben wir auf der Grossleinwand heute Grounded 2 und eine deutsche Produktion 60 Minuten. Und als allerletztes in der Spiele-Ecke ein bisschen grösserer Titel, Final Fantasy VII Rebirth. Mhm. Genau, also einige spannende Themen. Wir fangen doch gerade mit den News an.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, 1,5 Milliarden, ich habe es schon angetönt, ist ziemlich viel Geld. Wahrscheinlich sogar für Disney, würde ich sagen. Aber was genau wird mit dem Geld angestellt, Domi?
Genau, Disney hat in einer so Investoren-Call oder Investorenpräsentation, Quartalspräsentation von den Zahlen, sie glaube ich, sie verlauten, dass sie 1,5 Milliarden US-Dollar in Epic Games investieren. In Spielentwickler und Publisher Epic Games, besten bekannt für Fortnite. Und dass man das so ein bisschen in Relation setzt oder sieht, wem Epic Games alles so gehört, das ist noch spannend. Der Mehrheitsaktionär ist der Tim Sweeney, das ist der CEO von Epic Games, der hat 51,4% und der Rest teilt sich dann auf Tencent, das ist eine chinesische Firma, die sich überall so ein bisschen eingekauft hat. Sony hat 5% Beteiligung und nachher noch etwas, was ich noch nie gehört habe. Kirkby. Okay. Habe ich mich jetzt noch nicht informiert, was das genau ist. Aber die haben auch noch irgendeine Beteiligung. Und jetzt steigt Disney da auch noch ein. Mhm. Wie viel Prozent das näher werden sein, ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Aber 1,5 Milliarden werden wahrscheinlich schon recht ein hoher Prozentsatz sein. Das heisst, recht eine grosse Investition in den Spielentwickler und Publisher. Und wieso macht Disney das? Sie wollen sich quasi das Metaverse aufbauen. Sie nennen das nicht so. Wahrscheinlich sehr bewusst in ihrer Pressemitteilung, ja. Weil ich das Gefühl, Metaverse ist mittlerweile so ein Begriff, der irgendwie so
mehr
alles
und
nichts bedeutet.
Facebook und Zuckerberg, nicht? Das ist auch ein
bisschen genau, das so, also ein bisschen eine negative Konnotation, ja. Hat, habe ich das Gefühl mittlerweile. Aber so wie sie das beschreiben, was sie machen mit Epic Games und mit Fortnite, ist es eigentlich ein Metaverse aufbauen. Sie wollen nämlich so wie ein Disney Theme Park innerhalb von Fortnite aufbauen. Und das ist in Fortnite integriert, hat aber jetzt nichts direkt mit dem Spiel zu tun. Es ist so ein bisschen ähnlich wie Lego Fortnite, wo erst gerade rausgekommen. Das ist auch so wie ein Spiel im Spiel. Das ist eher so ein Survival-Spiel, wo du mit Lego-Figuren spielst im Fortnite-Universum. Oder Rocket Racing, wo erst gerade rausgekommen. Das ist ein Rennspiel, das basiert auf Rocket League, wo auch innerhalb von Fortnite spielst, aber wo eben auch nichts mit dem Hauptspiel zu tun hat. Und jetzt kommt eben noch Disney und macht dir das eigene riesen Metaverse in diesem Fortnite-Konstrukt. Und sie bezeichnen es, ich finde es recht lustig, auch die Floskeln, die sie
benutzt haben.
Ja, in BR-Mittel. Das ist grossartig.
Grossartig.
Sie bezeichnen es als dauerhaftes, offenes und interoperables Ökosystem,
was
Disney und Fortnite-Community zusammenbringt. Also ganz viel gesagt und gleich nichts gesagt. In
absolut. Satz
gar. Ja, vor allem also interoperabel und Ökosystem ist so ein bisschen...
genau, und weiter nennen sie es ein dauerhaftes Universum, wo den Fans von Disney eine Vielzahl an Möglichkeiten wird bieten, Inhalt, Figuren, Geschichten von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar und anderen Brands zu spielen, zu sehen, einzukaufen und sich mit ihnen zu beschäftigen. Also wirklich so, weil alles, was wir haben, tun wir da drei schiessen und eben, man kann nicht nur spielen, man wird auch Zeug schauen können, man wird Zeug kaufen, interagieren. Aber wie genau dass es umgesetzt wird und was man in diesem Metaverse tatsächlich machen kann, to be defined. Sie haben kein genaues Datum genannt, wann es dann kommen wird. Sie haben aber fängs so einen kleinen Teaser, ein Teaserbild aufgeladen, wo so ein zeigt, wie das könnte aussehen könnte. Und auf diesem Teaserbild sieht man so wie verschiedene Inseln, wo nach verschiedenen Disney IPs themed sind. Sozusagen. Du hast eine Insel, die aussieht wie Star Wars, du hast eine Insel, die so ein bisschen das, wo ESPN drauf ist, also so ein bisschen das Sportuniversum, wo sie haben. Du hast eine andere Insel, wo so ein bisschen ihre Animationsfilme drauf sind. Und das wird so ein bisschen das Konzept sein, oder? Dass du halt virtuellen Raum hast, wo du mit anderen Disney-Fans austauschen kannst, ganz viel Zeug kannst kaufen und Zeug kannst spielen.
Also Fortnite hat ja auch schon so Sachen gemacht, wie kleinere Musikkonzerte, die auch schon relativ viel Aufwand gegeben. Es klingt nach etwas mega Grossem jetzt gerade hier. Also so etwas hat es, glaube ich, noch nie gegeben auf Fortnite.
So in dem Ausmaß nicht, nein, genau. Aber Fortnite ist tatsächlich bekannt dafür, dass sie immer wie mehr zur Plattform werden und immer wie weniger das Game an sich sind, wo sie früher mal waren. Sie sind
tatsächlich kein Shooter mehr.
Ja, genau. Also es passiert so viel auf dieser Plattform. Und eben, wie du richtig gesagt hast, es hat Konzerte, es hat andere Live-Events, es hat Filmvorführungen innerhalb von Fortnite, es hat virtuelle Museen, die du kannst anschauen kannst. Also es ist wirklich... Mittlerweile ist Fortnite ist das Metaverse, ohne dass sie sich so nennen. Und Disney steigt jetzt da auch ein. Und Disney war schon vorher in Fortnite vertreten mit diversen Skins, die du hast können kaufen für deine Figuren in Fortnite. Es hat auch Disney-Events gegeben, also wirklich so Live-Events, wo du Zeug können schauen konntest. Aber das jetzt, der Schritt, den sie hier machen, ist wirklich wie Next Level sozusagen.
Ich sehe schon, wie sie Disney Plus integrieren, wo kannst du nachher so ein bisschen Filme dort schauen.
Wer weiß.
Fortnite wird langsam ein bisschen das, was Second Life vor 20 Jahren wollte sein, oder?
Ja, absolut.
Und das haben sie aber auch immer schon so gesagt oder immer schon als Ziel angegeben. Also ich weiss, wir haben da schon vor 2-3 Jahren schon über das geredet, dass Fortnite, Epic Games oder in dem ganzen Streit, das ist immer um Metaverse gegangen. Das ist immer ein, bei ihnen so ein wie ihre Polarstern. Also alle Entscheidungen, die wir treffen, wägen wir ab, bringt uns das einen Schritt näher als Metaverse? Ja, nein. Wenn ja, machen wir es. Wenn nein, nicht. Es passt genau in das rein. Aber auch aus Disney-Sicht, finde ich, macht das mega Sinn. Also, dass Disney da 1,5 Milliarden investiert, kommt, glaube ich, auch nicht von ungefähr, weil ich habe mal geschaut, Fortnite. Also, Branchenanalyse, die sagen irgendwie, die demografische Analyse sozusagen, ist über 62% von der Spielerinnen und Spieler sind zwischen 18 und 24 Jahre alt. Und ich behaupte mal, eigentlich wahrscheinlich noch viel jünger. Ich habe keine Ahnung, warum keine einzige Analyse auf noch jüngere geht, ob das irgendein gesetzliches Ding ist oder so. Aber Fortnite wird auch von jüngeren Menschen als 18 gespielt, und zwar massiv.
Ja.
Und es ist genau das ein bisschen doch die Zielgruppe, die im Moment Disney ein bisschen davonläuft oder davonlaufen zu droht. Gerade, ich sag mal, vorher war vor allem Marvel ein bisschen so die IP gewesen, wo die frühe Jugend, das ist ein bisschen die prägende Jahre sozusagen. Oder nicht ganz jung, wo man noch ein bisschen so in dem Disney-Universum ist, aber auch nicht mehr alt genug. Oder so. Also wirklich so in diesem Ding, wo Marvel halt ist. Und Marvel hat im Moment seit 1-2 Jahren absolut keinen Lauf mehr. Ein Flop nach dem anderen, geraten in Verruf, die Leute haben genug. Ja, und jetzt mit Fortnite aber genau wieder in diese Demografie reinzutauchen und Spielerinnen und Spieler irgendwie wieder mit der Marke Disney vertraut zu machen und sie ihnen wieder schmackhaft zu machen. Ich finde, das macht mega Sinn, aus Disney-Sicht mit Fortnite und mit Epic Games vor allem zusammenzuspannen.
Voll, ich finde auch, es ist ein perfekter Match. Und der Bob Iger, der Präsident von Disney, hat auch gesagt, im Rahmen von dieser Ankündigung, ein Quote von ihm, gesehen habe, wo ich gesehen habe, wie viel Gen Z, Gen Alpha und Millennials gemessen an der gesamten Bildschirmzeit mit Videospielen verbringen, hat er das verblüffend gefunden. hat er gefunden, ja, da müssen wir jetzt so einsteigen. Das ist eine sehr komische Aussage, wenn es jetzt nicht das etwas Neues ist, dass es so
party,
ist.
Wirklich.
Ja, wirklich. Aber Disney war bekannt dafür in der Vergangenheit, dass sie nie so richtig zufrieden waren, wie sie ihre Videospielwelt vertreten sind. Sie haben immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Spiele, die wir rausbringen, ja, das ist cool, aber wir machen nicht genug Geld, wir erreichen nicht genug Leute. Und man hat immer so ein bisschen gespürt, hey, sie probieren Zeug aus, canceln es dann aber wieder. Sie, vor 10 Jahren haben sie mal Disney Infinity gehabt. Seht ihr das noch etwas, Luca?
Ja, doch. Ja, das sind doch, sag mir nochmal, sind das die Figuren, die du hast können posten und dann mit deinem Ingame, was ist das? Ja. Nintendo Switch? Oder?
Mit allen Konsolen und PC sogar. Ist es,
ja,
gewesen,
stimmt,
genau.
Ja,
das war das Toys to Life Konzept, das vor 10 Jahren so der riesen Hype war. Oder?
Ist
so
das vor 10 Jahren?
Ja, mittlerweile vor 10 Jahren. Wo du echte Figuren kaufen konnten und die dann per NFC-Chip oder ins Spiel einlesen. Und Disney Infinity hat die dann so ein bisschen wie ein längerfristiges Projekt soll werden, das wirklich alle Disney-Charaktere zusammenbringt in einem virtuellen Raum. Und das haben sie eine Zeit lang verfolgt, aber dann haben sie auch gesehen, wir wachsen nicht genug und so, nicht ganz zufrieden gewesen, haben sie das wieder ganz gecancelt. Und das ist jetzt der nächste Versuch. Aber ich habe wirklich das Gefühl, das ist wirklich ein riesen Invest und mit dem meine sie es wirklich, wirklich ernst. Und ich glaube, das werden sie so schnell nicht aufgeben.
Ja,
das ist
also
halt auch... Bitte.
Nein, mach nur, Flo.
Ich habe aber das Gefühl, also das ist natürlich etwas, da investieren sie in etwas, was schon funktioniert und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch wird funktionieren. Oder? Dann haben sie es ein bisschen aufgegeben, selber etwas zu machen und vermutlich hat es auch eine gewisse, also ich könnte mir vorstellen, dass der Tim Sweeney oder wer auch immer dort in Beteiligung war, gesagt hat, so, hey, schaut, die kommen da jetzt nicht für einen Apfel und ein Ei noch in unser Projekt rein, also wenn, dann müssen wir richtig fett investieren. Oder?
So, 1,5 Milliarden drunter machen wir nicht.
ja, das ist Wägelimünz, oder? Weiss man, also sind sie jetzt auch Teilhaber oder buttern sie nur
Spitz? Ja, nein, sie wollen schon Equity kaufen. Also genau. Das muss jetzt halt auch noch von der Kartellbehörde abgesegnet werden. Also das ist jetzt nur eine Ankündigung, dass man das machen will, dass das geplant ist. Aber
ja, wenn es gerade so eine grosse Investition ist, gell, sagt man doch, es könnte sein, dass es abgelehnt wird.
Kann sie. Ich weiss jetzt nicht, wie die Chancen da stehen, ehrlich gesagt.
Bin
jetzt
Nachdem das Microsoft hat können Activision kaufen, glaube ich, dass so etwas
abgelehnt ist alles andere egal. Ja, so Kollaborationen, habe ich aber gerade sagen, sind in dem Fall so recht in Mode. Ich würde sagen, wir gehen sonst gerade weiter in die nächste Kollaboration. Oder was in die Richtung, die man vermutet, nämlich Xbox, wo exklusive Games vielleicht doch nicht ganz so exklusiv will machen. Wie sieht es dort aus?
Ja, genau. Eine weitere News, die diese Woche für sehr viele Diskussionen gesorgt hat in der Gaming-Community, vor allem in der Xbox-Community, verständlicherweise. Und zwar verdichten sich die Gerüchte, dass Xbox bzw. Microsoft einen riesen Strategiewechsel wird vollführen, was ihre Konsolen- und Exklusivstrategie anbelangt. Es sieht nämlich so aus, dass sie sehr, sehr viele Xbox-exklusive Spiele auf PlayStation und Nintendo Switch werden veröffentlichen. Das ist etwas, wo vor 5 Jahren wäre das undenkbar gewesen, wenn das jemand gesagt hätte. Weil es ist ja das Konsolen-Business, oder es war immer so gewesen, du holst möglichst viel exklusive Spiele raus, dass die Leute zu deiner Plattform holst. Und je mehr exklusive Spiele auf deiner Plattform sind, desto mehr Gründe haben die Leute, eine Xbox zu kaufen, eine Playstation zu kaufen, eine Switch zu kaufen, was auch immer. Und dass jetzt ein Konsolenhersteller sagt, hey, unsere exklusiven Spiele sind jetzt so verfügbar auf Playstation und Nintendo-Plattformen, das ist undenkbar, wirklich. Und darum sorgt es im Moment für so viele Diskussionen. Zuerst, bevor wir in die Gründe hineingehen, wieso sie das vielleicht machen, welche Games das aktuell gerüchteweise die Runde machen im Internet. Wir reden über Hi-Fi Rush. Das ist ein kleines Spiel, das letztes Jahr angekündigt wurde und rausgekommen ist. So ein Musik-Action-Spiel, das jetzt die Leute nicht unbedingt so verwundert waren. Aber das ist so ein kleines Spiel, das letztes Jahr rausgekommen. Ja. Easy, kann man auch mal auf Switch tun oder so. Tut niemandem weh.
Aber das ist, glaube ich, echt gut gelaufen eigentlich noch, oder?
Hey, ja, es ist, im Game Pass ist es gut gelaufen. Mhm. Microsoft hat ja ein Abo-Modell, ein Netflix für Games sozusagen, das sie anbieten auf Xbox und PC. Und da zahlst du, es geht gar nicht, wie viel das monatlich ist, 15 plus minus. Und dann hast du Zugang zu 300, 400 Games in deiner Bibliothek. Und das ist dort auch drin rausgekommen. Dort war es recht beliebt gewesen. aber außerhalb von dem hat es wie relativ wenig Leute können erreichen, also wenig Verkaufszahlen generiert. So. Mhm.
Ja.
Und eben darum macht es Sinn, ja, aus Business-Perspektive, oder? Bringen wir es noch aus mehr Plattformen, dass wir das noch mehr können verkaufen können. Mhm. Dann Sea of Thieves, das ist so ein Online-Piratenspiel, das 2018 rausgekommen ist. Der Phil ist ein ganz grosser Fan von diesem Spiel, spielt es ab und zu immer noch mit seinen Kollegen. Es wird auch immer noch mit Updates nachgeliefert und so. Und es ist ein sehr erfolgreiches Spiel. Gemäss Entwicklerstudio haben es mittlerweile über 30 Millionen Leute gespielt. Also sehr, sehr ein grosses Spiel. Und auch hier kann man wie argumentieren, gut, aber das ist so ein Live-Service-Spiel. Macht eigentlich Sinn, wenn es für andere Plattformen auch verfügbar ist, weil je mehr Leute das spielen, desto cooler ist das Spiel zum Spielen. So.
Kannst du ja Cross-Plattform spielen?
Genau, also es ist fängt auf Xbox und PC verfügbar und da ist natürlich Cross-Plattform. Und falls es dann auf PS5 und eventuell Switch rauskommt, wird man dann sehen, ob das so wird sein. Also ich nehme an, wenn es dann so weit ist, dann macht es keinen Sinn, die Plattformen abzutrennen, oder? Weil es ein Live-Service-Game ist.
Ja, genau.
Dann aber der erste grosse Schock bei der Gerüchteküche ist, dass das neu angekündigte Indiana Jones Spiel auf der PlayStation 5 soll erscheinen. Und wir haben ja vorletzte Woche, ist es gewesen, Luca, oder ist es letzte Woche? Nein, vorletzte Woche.
Letzte Woche bin ich in der Ferien gewesen.
Haben wir ja die Live-Ankündigung geschaut im Stream und haben zu dem Indiana Jones Spiel unsere Meinung abgegeben und haben es recht cool gefunden. Und jetzt kommt eben raus, hey, das ist kein Xbox-exklusives Spiel und es kommt wahrscheinlich ein paar Monate später auf PS5 raus. Also nicht nur Spiele, die schon rausgekommen sind, kommen nachträglich auf PS5 raus, sondern Spiele, die in Zukunft liegen. Mhm. Sie anscheinend eure Planung, dass sie auf anderen Plattformen erscheinen. Und das ist dann wirklich so mind blown, oder? Das geht doch nicht, das kannst du doch nicht machen.
zum Launch oder mit leichter Verzögerung?
Die Gerüchte sagen aktuell, dass es mit ein paar Monaten Verzögerung wird sein. Mhm. Genau. Mhm. Und nachher der grösste Schock vielleicht ist, dass Starfield auch auf der PS5 wird landen. Und Starfield ist letztes Jahr als riesen exklusives Xbox-Spiel vermarktet worden, das es nur auf Xbox und PC gibt. Und jetzt kommt es sehr wahrscheinlich das Jahr nach dem Release vom DLC, das sie schon angekündigt haben, auf PlayStation raus. Und all die Gerüchte, die ich jetzt erwähnt habe, das sind nicht nur so wie einzelne Stimmen, die das gemeldet haben, sondern es sind ganz, ganz viele Quellen, die eigentlich wie das Gleiche berichten. Und darum geht man davon aus, hey, wenn es so viel Rauch gibt, muss es irgendwo das Feuer haben. Also irgendetwas muss an dem dran sein. Und nachdem so ein bisschen die grossen Spiele und die grossen Gerüchte draussen waren, ist es dann komplett eskaliert. Dann haben die Leute davon geredet, dass das neue Blade-Game, das sich in Entwicklung befindet, das kommt auch auf PS5 raus. Hellblade 2, das sich in Entwicklung befindet, das kommt auch auf PS5. Andere Insider hat berichtet, dass Gears of War auf PS5 kommt, also eine legendäre Xbox-Serie, die auf PS5 kommt. Und sogar Halo ist auf dem Tisch, dass es vielleicht auch auf PS5 portiert wird. Also wirklich so unglaubliche Sachen, wo kein Xbox-Fan jemals daran geglaubt hätte, dass man das Zeug jemals auf einer fremden Plattform wird sehen.
Das aber sind aber alles noch Sachen, die Gerüchte halber sind, aber da ist nichts bestätigt, oder?
Noch nicht bestätigt, genau. Microsoft hat bis jetzt geschwiegen. Phil Spencer hat sich vorgestern gemeldet. Phil Spencer ist der CEO von Xbox und hat gesagt, wir hören eure Bedenken, wir nehmen das wahr und wir geben euch nächste Woche ein Business-Update.
Hey, aber darf ich schnell etwas fragen? Etwas, was nicht ganz draus kommt in dem ganzen Ding. Wir reden von bestürzten Fans und von Bedenken. Genau. Was sind das genau für Bedenken und Bestürzungen? Warum sollte es mich als Xbox-Spieler stören, wenn ein PlayStation-Spieler das Game ausspielt? Vielleicht sogar ein paar Monate nach mir. Ich bekomme es ja sowieso. Also als Xbox-Spieler ändert sich ja nichts.
Genau. Stell dir vor, du gibst 500 Stutz für eine Konsole aus mit dem Versprechen, dass du auf dieser Konsole ein Spiel wirst spielen, das nur dort verfügbar hat. So, das ist das Versprechen, das Microsoft macht, oder?
Aha.
Du gibst die 500 Stutz aus und machst die bewusste Entscheidung. Gut, ja, die Spiele, die Microsoft in der Pipeline hat, gefallen mir. Ich entscheide mich für diese Konsole und muss dafür auf andere Sachen verzichten, die zum Beispiel auf PlayStation verfügbar sind. Wenn ich Xbox hole, kann ich nicht Spider-Man 2 spielen, kann ich nicht Final Fantasy spielen, whatever.
Ja.
Du machst die Entscheidung und nachher kommt Microsoft und sagt, hey, all unsere exklusiven Spiele sind jetzt auf PlayStation verfügbar. Und dann schießt es halt schon an, wieso hast du dich für eine Xbox entschieden und nicht für eine PlayStation, wo du alle Xbox-Spiele spielen kannst, plus noch andere exklusive Spiele, die es halt nur auf PlayStation gibt.
Okay, okay. Also eigentlich geht es nicht um das Spiel. Also ich verstehe es in dem Fall. Es geht nicht wirklich um das Spiel, wo jetzt offen werden, sondern es geht um die Spiele, die ich auf der PS5 nicht habe, nicht Zugang, also dass es mich anschießt, dass ich ein Spiel gibt, wo ich nicht kann spielen kann, weil ich damals eine Entscheidung getroffen habe, ob jetzt Sea of Thieves kommt oder nicht, kann mir ja persönlich egal sein, aber der Scheiß ist, wegen dem habe ich mich vielleicht entschieden für die Xbox und nicht für eine PS5 und jetzt stehe ich da.
Genau, ja, das ist genau das, oder das ganz Exklusivspiel, oder du entschädigst dich als Konsument für etwas und bist dann invested in das Ökosystem und hoffst halt, dass möglichst viele Sachen auf dem rauskommen. Und jedes Mal, wenn etwas wie verloren geht, schießt sie halt an, weil es sich anfühlt, als wäre die Invest weniger wert. So.
Okay.
Aber mehr Bedenken hat man ja dann bei Xbox selber, wo ja wie ein bisschen ihre seine Konsole aufgibt und sagt, hey, es ist gar nichts mehr so exklusiv und dann gibt es doch immer weniger Gründe, um es überhaupt zu tun. Oder?
Also jetzt genau, also wieso sollte jetzt jemand eine Xbox kaufen, wenn sowieso alle Spiele auf der PlayStation werden rauskommen? Und das ist auch eine Sorge, wenn man das weiterdenkt, oder? Viele Leute sehen in dem jetzt wie einen ersten Schritt von Microsoft, sich komplett aus dem Hardware-Business rauszuziehen. Sie werden es nicht machen von heute auf morgen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie nächste Woche ankündigen in diesem Business-Update, was auch immer das wird sein, dass sie sagen, hey, wir machen keine Xbox mehr, sondern sie sind nur noch Third-Party-Publisher. Das wird nicht passieren, aber trotzdem, es ist ein erster Schritt in diese Richtung. Und wenn sie dann sehen, gut, die Hardware brauchen wir gar nicht, um Geld zu verdienen. Wir verdienen Geld, indem wir unsere Games auf möglichst viele Plattformen bringen. Heißt das, es gibt keine Xbox mehr, es gibt keine Xbox-Plattform und Leute, die ihr das ganze Gaming-Leben sozusagen in das Ökosystem investiert haben, haben dann wie verloren. Oder auch deine ganze Gaming-Library, die ganzen digitalen Sachen, die auf Xbox sind, sind dann einfach dort und potenziell in Zukunft nichts mehr wert, weil es keine Xbox nicht mehr wird geben.
Also es ist sicher so, dass Microsoft sich für lange Zeit verspricht, mehr Geld zu generieren, indem sie ihre Exklusivtitel auch auf anderen Plattformen bringen, als mit dem Geld, das sie verdienen, wenn die Leute ihre Xbox kaufen, oder?
Genau.
Ja.
Ist genau. Also auch der Gedanke wahrscheinlich... Sorry, ja, mach noch schnell Gedanken.
Das bedeutet halt wahrscheinlich schon jetzt... Also mal schauen, wie gross denn der Umfang ist tatsächlich, oder ob den Starfield und alles wirklich kommt. Aber das, schon, dass der Gedankengang überhaupt existiert, heisst ja wahrscheinlich, dass die Verkaufszahlen vielleicht nicht ganz so grossartig sind, wie erwartet, oder?
Von der Xbox, genau, der PS5 hat Xbox längstens abgehängt in dieser Generation. Ich glaube, im Moment sind die Verkaufszahlen im Verhältnis 3 zu 1. Also PS5 verkauft sich 3-mal mehr als die Xbox. Das ist ein klarer Abstand, der immer grösser wird. Und klar, eben Versuchung, das Millionenpublikum zu erreichen, das man nicht kann erreichen mit seiner eigenen Plattform, ist natürlich gross. Und es ist eben auch so... Die Überlegung könnte sein von Microsoft oder sie haben den Game Pass, wo wir vorhin schon darüber geredet haben. Und die Überlegung könnte sein, hey, aber die Games hast du weiterhin in diesem Game Pass drin und beim Game Pass bekommst du Day One, also sofort zum Launch bekommst du die Games und musst nicht zusätzlich drauf zahlen. Du zahlst auch deine 15 Stutz im Monat und bekommst alles, was wir rausbringen. Und auf den anderen Plattformen musst du halt, weiss doch nicht, 3 Monate warten, 4 Monate warten und musst dort dann Vollpreis zahlen, 70, 80, 90 Stutz. Und das könnte meine Überlegung sein, oder wenn du das längerfristig durchziehst, dass die Leute dann merken, okay, wieso gebe ich da irgendwie alle paar Monate 90 Stutz für ein Game aus, wenn ich einfach 15 Stutz pro Monat ausgeben im Game Pass und alles bekomme. Genau. Das könnte wieder Gamble sein, was sie machen.
Aber das ist ja genau das, was wir auch schon, ich habe das Gefühl, das haben wir wahrscheinlich auch schon als Jahres, weißt du, unsere gewagte Jahresprognose gehabt, die irgendwie doch nicht so gewagt sind oder irgendwie so ein Körnchen Wahrheit drin haben. Der Game Pass wird, Microsoft wird Xbox absetzen und nur auf den Game Pass setzen. Von dem haben wir es schon oft gehabt.
Oder den Game Pass auch auf andere Plattformen bringen. Ich glaube, ich habe sogar mal etwas dazu geschrieben. Ich muss gerade schnell
Game Pass auf der PlayStation, wenn Sony da mitspielt.
das wäre der Ultimate Meltdown in Gaming Community. Da haben wir dann nur niemand klarkommen.
Doch, Xbox-Logo auf der PlayStation. Game Pass mit Werbung. Ah nein, mit Werbung ist das nicht.
Mit Werbung. Okay. Ist natürlich genau die ja, ist das Vorbild Netflix 1:1, oder? Je mehr, je geiler das Zeug du rein nimmst bei dir, desto mehr Grund hast du, zum die Leute zum Game Pass bringen. Und den kannst du natürlich dann, ja, du hast zwar die Konsole nicht mehr, aber du kannst ja den Game Pass immer wie ein bisschen teurer machen über die Jahre hinweg. Mal da ein Stück,
so schön, ja.
Franken 50.
Ja, absolut.
Mal sagen, hey, Ultimate ist mit Streaming und 4K und normal ist nur Full HD und so Zeug. Oder all das Zeug, also die ganze Palette, die ganze Werkzeugkiste steht einem dann offen. Aber für das muss man zuerst mal den Game Pass extrem attraktiv machen. Mhm. Und der ist ja jetzt schon eigentlich wahnsinnig attraktiv.
Das ist ein super Deal, ja.
Ich frage mich selber an. Ich bin bei der PlayStation einfach. Ever. nicht unbedingt aus Aversion gegen die Xbox, aber keine Ahnung. Ich bin irgendwie mit PlayStation aufgewachsen und hatte eben auch ein paar PlayStation-Titel, die es exklusiv gibt, wo ich einfach will können gamen. Aber ich habe mich schon oft gedacht, eigentlich warum Game Pass? Also ich liebe Eugle immer wieder mit dem Game Pass. Mhm. Weil es ist wirklich ein verdammter... Ich habe letztes Mal geschaut, ich glaube, der Game Pass Ultimate kostet 17 Stutz und du hast dort eben wirklich mega viele Games und auch Cloud Gaming, was für mich gerade attraktiv ist, weil ich nicht den besten Gaming-PC habe, schon lange nicht mehr.
Und das ist dann auf PC und Xbox.
Voilà, oder du kannst das dort... Und das macht es schon mega, mega attraktiv. Also der Game Pass ist jetzt schon mega attraktiv, der könnte es noch attraktiver machen und wir haben das schon oft gesagt und wir vermuten, ich glaube, damit sind wir jetzt nicht irgendwie die hellsten oder die allen voraus sind, wenn wir sagen, Microsoft baut extrem auf den Game Pass und wird das mehr machen. Darum die ganze Meldung selber da, wenn ich da lese, ja, Xbox Game auf der PS, so überraschend finde ich das nicht einmal. Ich verstehe jetzt den Meltdown, den hast du mir gut erklärt, Tommy, aber überrascht, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht unbedingt.
Genau, zum Game Pass-Thema noch eine lustige Nebenmeldung, die es aus dem Ganzen hat gegeben. Anscheinend wird auch gemunkelt, dass sich der Game Pass finanziell für Microsoft nicht wirklich lohnt. Ja, dass sie Probleme haben, genug neue Leute zu erreichen oder genug stark zu wachsen, dass sich das längerfristig wird lohnen. Und eins von den Nebengerüchten, sozusagen, was aus dem Ganzen entstanden ist, ist der Grund, wieso dass man jetzt die Games à la carte sozusagen auf anderen Plattformen anbietet, ist, weil der Game Pass nicht genug einbringt. Die Perspektive besteht dann auch, dass es am Game Pass eigentlich gar nicht so gut geht und dass es eigentlich wie gar nicht eine Strategie ist, um mehr Leute zum Game Pass zu bringen, sondern zum mehr Geld außerhalb vom Game Pass zu verdienen.
Aber auch das passt doch irgendwie wieder, oder? Das haben wir auch schon bei Netflix, bei Disney, bei Apple alles schon erlebt. Am Anfang viel zu günstig eigentlich, der Deal ist viel zu gut, um wahr sein, zum genau. Reinholen. Und dann kommt es, dann geht es langsam auf, hintendurch. Und dann bist du, auch wenn du schon mal drin bist und dich daran gewöhnt bist, dass du nicht mehr jedes Game musst einzeln kaufen, sondern dass die in deinem Abo drin sind, dann fängt es dich an anschiessen. Weißt du, nimmst du das halt mal noch in Kauf, die 2 Stutz mehr im Monat oder die 3 Stutz mehr da, oder keine Ahnung. Es kommt mir so bekannt vor.
Ja, die setzen alle auf die Macht der Gewohnheit der Menschen, nicht? Ja, also irgendwann kommt es wahrscheinlich nach 25, 30 Franken und das wäre irgendwie auch noch in Ordnung, oder? Weil du hast ja 300, 400 Games.
Ja, also eben, ich immer noch für 17 Stutz, wie du jetzt gesagt hast, bekommst du immer noch sehr, sehr viel, sehr viel Sachen. Und man darf auch nicht vergessen, Microsoft hat ja erst die 69 Milliarden Dollar Akquisition von Activision Blizzard durch. Und das ist natürlich auch, oder intern sei es anscheinend so, dass die Chefetage recht unruhig wird nach dieser riesen Menge an Geld, die ausgegeben wurde, dass man jetzt möglichst schnell wieder nach neuen Einnahmequellen sucht, genau, um das irgendwie rechtfertigen, dass man dort so viel investiert hat. Ja, auf jeden Fall spannend und eben nächste Woche gibt es ein Business-Update, das ist so lustig, dass ein CEO sagt, in der Fan-Community es gibt ein Business-Update, dann so als gibt es einen Teams-Call?
Statt der Mail gibt es einen Teams-Call.
Imagine, so ein Teams-Call mit irgendwie so 200.000 Leuten oder wahrscheinlich Millionen sogar.
Egal wie sie es machen, es wird wichtig sein, dass sie gut kommunizieren, weil im Moment sind die Fans verwirrt, sie wissen nicht, was man von Xbox kann erwarten kann. Und sie müssen wirklich kommunizieren, hey, das ist unser Plan für die Zukunft. So werden wir in Zukunft weiterfahren und vielleicht dort die Leute überzeugen, es lohnt sich bei Xbox zu bleiben, es lohnt sich beim Game Pass zu bleiben, es erkennt nicht alles.
Oder zum Game Pass und so dazukommen.
Genau, genau.
Genau, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Hoffentlich bald ein Update. Auch spannend ist es nicht nur bei Zusammenarbeiten, sondern auch bei Sachen, die auseinandergehen. Darum kommen wir mal zum nächsten Thema mit TikTok und Universal. Universal hat den Vertrag nicht verlängert mit TikTok. Und hat sich davon distanziert und alle Musik und Musiker auch von der Plattform genommen. Wie genau sieht es dort aus?
Ja, genau. Also wer die Szene ein bisschen aufmerksam verfolgt, Der weiss natürlich, dass die Meldung von der letzten Woche ist. Sie ist aber dort letzte Woche so derart frisch reingekommen, dass wir es einfach vor der Podcast-Aufnahme nicht mehr so Zeit hatten, um das seriös und würdig aufzubereiten und zu besprechen. Darum sind wir jetzt halt eine Woche später dran, verzeiht uns das. Aber ja, zum Thema aufnehmen, wie du sagst, Michel, Universal Music Group ist das grösste Plattenlabel der Welt. Und wenn das grösste Plattenlabel der Welt der sozialen Plattform TikTok Lizenz entzieht, Musik von ihren Künstlerinnen und Künstlern abzuspielen, dann ist das natürlich schon recht ein Hammer. Das betrifft unter allem Taylor Swift, Lady Gaga, Beatles und überhaupt so ziemlich alles, was Rang und Namen hat. Die anderen zwei grossen Plattenlabels, wir reden jetzt auch ein bisschen von den Big Three, sind Sony Music Entertainment und Warner Music Group. Aber von diesen drei ist Universal tatsächlich die grösste. Und was heisst das
jetzt? Gemessen an
Marktanteil.
Okay, Marktanteil, ja.
Also 31,9% Marktanteil, sagt man Universal Music Group. Und dann kommen die anderen hinter dran. Ja. Was heisst das für TikTok? Für TikTok heisst das natürlich als Content Creator, wenn du beim Erstellen, also man muss sich das so vorstellen, wenn du ein Video erstellst auf TikTok, oder, dann kannst du aus einer Bibliothek deine gewünschte Musik auswählen. Und da war halt bis jetzt einfach alles drin gewesen, und jetzt ist halt einfach die Musik von Künstlerinnen und Künstlern, die bei Universal unter Vertrag sind, nicht mehr dabei. Das heisst, die Videos, wo du machst, könnt die Musik nicht mehr verwenden, aber auch Videos, die schon aufgeladen sind, haben die Musik jetzt auch nachträglich einfach nicht mehr. Die sind jetzt einfach stumm. Ist jetzt ein bisschen blöd für das. Was ist das Problem? Das Problem ist, bei Universal wirft mir TikTok vor, eben halt geldgierig zu sein. Man will, ich erkläre noch schnell etwas anderes. Für die, die jetzt TikTok selber eben nicht so kennen, das ist jetzt halt wirklich so eine Plattform, wo du 10 bis 15 sekündige Videoschnipsel drauf tust als Content Creator, und ich als User, ich schaue die, swipe weiter aufs nächste Video, und der Reiz von dem ganzen System ist halt einfach immer bei dem Weiterswipen. Da hast du einen kurzen Moment von Spannung und Überraschung, was das nächste lustige Video könnte sein, und das tut da im Hirn halt so einen chemischen Prozess auslösen, es tut Dopamin ausschütten, das sind Glückshormone, und nach denen wird man halt wie ein bisschen süchtig. Also man swipet und swipet und swipet und kann nicht mehr aufhören. Wir haben alle sicher schon mal eine längere WC-Sitzung als geplant. Wenn ich es mal so sagen darf.
Ich habe einen huren geilen Begriff für das mal gelesen. The Magic of Maybe. Vielleicht kommt beim nächsten Mal irgendetwas Gutes. Vielleicht kommt beim nächsten Mal irgendetwas,
was ich will sagen, weil die meisten sind doch einfach doof. Und dann denke ich einmal so nach dem fünften, denke ich so, bei mir ist es vorbei. Und ich kenne die meisten, die dann denken, nein, da wird schon noch lustig.
Ja, da wirst du
voll, also und der Punkt ist halt auch, dass die eben so wahnsinnig kurz sind immer, oder? Du verschwendest nicht, also du musst nichts investieren drin, oder? Für Ältere, wie zum Beispiel mich, also ich habe zwar TikTok installiert, aber es ist eigentlich, YouTube Shorts hat das Prinzip kopiert, oder auch Instagram Reels, oder?
Richtig. Genau, die haben das kopiert, weil die gemerkt haben, hey, das tut die Leute, es ist vor allem die junge Generation ist extrem investiert an dem Display und hebt extrem lang an, und da findest du fast nichts, womit du kannst deine Zielgruppe oder deine Leute, wo du natürlich als, ein bisschen als Datenkraken gehst, Daten absaugen, so derart lang und intensiv dran halten. Da gibt es halt wirklich die ganze Diskussion darüber, aber ich erkläre das, weil das zeigt auch ein bisschen, was für eine Macht TikTok eigentlich hat, und das wird nämlich nachher noch wichtig. Warum hat Universal eigentlich eine Lizenz nicht mehr wollen geben? Sie haben gesagt, hey, erstens, TikTok zahle angeblich den Künstlerinnen und Künstlern nicht genug Geld. Und zweitens, Universal selber bekommt nur 1% vom Gesamtumsatz von TikTok, und das sei ihnen zu wenig. Und die tun da halt einfach ihre Macht ausüben, und da machen sie nicht mit, und darum steigen sie aus. TikTok auf der anderen Seite sagt, hey, das ist alles nur Rhetorik und das stimmt gar nicht, und wir haben mit den anderen beiden grossen Labels problemlos können Deals abschliessen, nur ihr tönt schwierig, ihr wollt einfach mehr Geld von uns. Und ihr tönt das finanzielle Interesse von euren Künstlerinnen und Künstlern eben genau nicht an erster Stelle stellen. Und wer recht hat, das ist halt unglaublich schwer nachvollziehbar, hat auch die NZZ gesagt zum Beispiel, weil es lässt sich wie nicht nachprüfen, die Zahlen, die sind nicht öffentlich zugänglich, und auf Anfrage gibt natürlich keine von beiden Parteien Auskunft. Das steht jetzt halt einfach mal so im Raum. Darum lassen wir das mal so, man hat sich finanziell nicht können einigen, und darum der Bruch. Aber wer sitzt jetzt tatsächlich am längeren Hebel? Wer hat quasi recht? Das ist eben genau die Machtfrage. Weil muss ich das so vorstellen, als Plattenlabel hast du früher einen extrem grossen Einfluss darauf gehabt, welche Künstlerinnen und Künstler bekannt und erfolgreich sind. Weil du hast beeinflussen, wie oft werden sie im Radio abgespielt, wann, wie lang, wo kommt es auf MTV, wie oft kommt es auf Viva, Präsenz, Konzert, Marketing, also es gibt Fernsehauftritte. Als Plattenlabel hast du extrem viel Einfluss gehabt. Und das hat sich jetzt in den letzten 5 Jahren massivst verändert, weil in dem ganzen Zirkus hat es jetzt einen neuen Player. Und das sind eben genau die sozialen Medien. Paradebeispiel, Justin Bieber. Der ist bekannt worden über YouTube und Co. Oder über YouTube-Clips ist er bekannt worden. Und erst dann sind seine Plattenverträge gekommen, nicht umgekehrt, oder? Und voll. Was, das ist etwas, Justin Bieber ist schon ein bisschen älter, aber genau das hat sich jetzt mit TikTok, Insta-Reel, YouTube-Shorts nochmal extrem potenziert.
Ja. TikTok ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen beim Lil Nas X. Der ist mit seinem Old Town Road, das war ja, ein TikTok-viraler Hit gewesen. Und nachdem sie Plattverträge und so kommen, dann ist mir wirklich mal so wie bewusst worden, was für eine fucking Macht das dahinter steckt, wenn du dort viral gehst und wenn du dort die Song kannst platzieren. Das ist wirklich cool, krass.
Genau, oder Kate Bush's Song Running Up That Hill, oder? Hat sie im Jahr 1985 geschrieben, ist damals so okay erfolgreich gewesen, vor allem in den USA, aber außerhalb nicht gross. Und ist jetzt vor 2 Jahren in Stranger Things, ist der Song in einer wahnsinnig guten Szene eingesetzt worden. Wäre jetzt vor 10 Jahren auch wieder so gesehen, ja, geile Szene, die Leute haben sie gesehen und erinnern sich daran. Aber was passiert jetzt in TikTok und Co.? Haben die Leute die Szene genommen, haben sie nachgestellt oder einfach nochmal 100 Mal gezeigt, wie geil die Szene war. Und ist in der, einfach durch das, dass sie dort immer und immer und immer wieder genommen wurde, ist die Musik von der Kate Bush mit dieser Szene in Verbindung gebracht und so, ist das Zeug so derart viral gegangen, dass der Song, die Szene ist 2022 im Fernsehen gekommen, aber im Juni 2023 war sie auf ihrem Peak mit dem Song und hat in mehreren Ländern hat sie Charts erobert, in der UK ist sogar auf der Nummer 1 gewesen, ein 40 Jahre alter Song, der wieder auf der Nummer 1 in den Charts
war. So geil.
Das ist die Macht von TikTok, oder? Das ist die Macht von Instagram und TikTok. Und jetzt haben wir von 2 bekannten Beispielen geredet, aber es ist natürlich umgekehrt auch eine riesige, wie soll ich sagen, eine Bühne für unbekannte Künstlerinnen und Künstler, genau eben wie einen Justin Bieber, wo ein Millionenpublikum dort haben, theoretisch, wenn sie gute Musik machen, können sie unter Umständen ein Millionenpublikum erreichen, wo sie sonst niemals erreicht hätten. Und dann kommen die Plattenlabels zu ihnen und machen mit ihnen Plattenverträge. Das wäre vor allem nicht möglich gewesen. Darum, das ist die Macht, die TikTok und so hat. Darum reden wir von einer Macht, die TikTok und Instagram könnten theoretisch ausnutzen. Aber, ja, sorry.
Ja, also vor allem, also es führt dann halt irgendwie, also wenn du das konkret weiterdenkst, oder sind halt Vermarktungsmöglichkeiten dann andere.
Ja.
Und mit der Zeit ist dann die Frage, also jetzt nicht heute und morgen oder nächste Woche, aber so mittelfristig ist dann die Frage, braucht ein Künstler denn überhaupt noch das Plattenlabel?
Genau, den Gedanke habe ich im Fall auch gehabt, weil sie sich selber vermarkten können, wenn sie es richtig machen. Sie brauchen quasi kein Universal.
Sie können sich selber vermarkten und mit Sponsoring irgendwelche Studiokosten finanzieren. Ja.
Absolut.
Auch Musikproduktion ist auch immer günstiger geworden. Und Equipment, um das professionell machen, ohne dass du irgendwie jedes Mal 10 Mil für einen Studiotag ausgeben musst. Das ist mittlerweile auch affordable und so. Oder?
Absolut, das ist wirklich genau das. Also die Macht der Plattenlabels schwindet und schwindet immer mehr und sie versucht natürlich an der irgendwie festzuhalten. Und ja, das ist natürlich eine mega Änderung. Nur jetzt die Medaille von der Macht, die TikTok und Co. haben, die hat natürlich auch eine andere Seite. Weil was heisst das jetzt genau für TikTok, wenn Universal Music nicht mehr benutzt werden als Content Creator? Ich nehme mal die Sicht vom Content Creator ein, der ein Video macht. Der muss auf Gedeih und Verderb ist wirklich dazu verdammt, jeden Tag Content zu kreieren. 2, 3, 4 Videos jeden Tag muss er machen, abliefern, sonst bestraft ihn der Algorithmus, wenn er nicht regelmäßig am Ball ist. Dann sagt der Algorithmus, du bist nicht mehr relevant und dann bist du weg. Das heisst, bis jetzt, wenn ich ein Video gemacht habe, dann habe ich einmal den Aufwand vom Video und dann habe ich den gestreut. Auf TikTok, Instagram, YouTube und so weiter. Oder? Wenn ich jetzt aber mein Video, das ich gemacht habe, mit dieser viralen Musik, also mit der Musik, die jetzt gerade mega viral ist und wenn ich sie verwende, wird es darum auch vom Algorithmus pusht, wenn ich die jetzt nicht mehr verwenden für TikTok, dann heisst das entweder, okay, ich mache ein Video für Instagram und YouTube, aber muss dann entweder ein neues Video machen für TikTok oder ich verwende gerade von Anfang an eine andere Musik, aber die ist halt nicht gleich viral wie die anderen und dann wird mich der Algorithmus nicht gleich pushen wie die anderen. Also je länger, je mehr ist die Frage, ja, tue ich dann überhaupt noch TikTok machen? Also als Content Creator, bin ich dann überhaupt noch auf TikTok oder lass ich es versanden, sage einfach, TikTok ist nicht relevant genug, dass wir jetzt von heute auf morgen werden alle Leute aufhören auf TikTok. Überhaupt nicht.
Kaum.
Aber es wird sicher gewisse Einflüsse haben. Die Leute werden sich Gedanken müssen machen. Und ja, wenn je weniger Inhalt natürlich auf TikTok sind, das hat man jetzt schon gesehen, eben auch mit Instagram und so, ist natürlich immer mehr die Frage, wo bin ich denn zuerst, wenn ich jetzt go Reels go anschaue, mache ich zuerst TikTok auf, mache ich zuerst Instagram auf, mache ich zuerst YouTube auf. Rein von den Nutzerzahlen sind das natürlich enorm grosse Konkurrenten für TikTok. Also YouTube an sich selber hat ja mehr als doppelt so viele monatliche User als TikTok, obwohl TikTok eine der am schnellsten wachsenden sozialen Plattformen der Welt ist. Mhm. Aber TikTok
und Instagram sind auch
noch grösser. Immer noch
grösser. Und sind auch, also das ist jetzt ein bisschen Verschwörung vielleicht, aber es sind natürlich auch US-amerikanische Unternehmen im Gegensatz zu TikTok. Gell?
Ey, voilà. Ja, von dir.
Meta und Google.
Genau, Meta und Google. Und die machen es natürlich schwer. TikTok hat man jetzt letztens auch gerade wieder gesehen, mit diesen Anhörungen vor dem Senat und so. Es ist schon, ja. TikTok hat eine Macht, aber sie sind nicht unbesiegbar, beziehungsweise es ist auch nicht nichts, so eine Meldung. Es ist jetzt nicht einfach, dass TikTok sagt, ja, die werden schon angekrochen kommen, sondern, ja.
Ja, ja. Das hat man ja gesehen. Ja, ja, also es ist, oder, sie tun den Namen ein bisschen grösser, als sie sind, und sie sind halt ja auch chinesisch und tun dann immer so am Anfang ein bisschen Zero Fox. Aber du hast ja zum Beispiel gesehen, was mit Huawei passiert ist im Smartphone-Markt, oder? Die sind gigantisch gesehen. Gigantisch. Also die sind nicht in den USA, aber im Rest der Welt sind sie, glaube ich, wirklich drauf und dran gewesen, Samsung zu überholen, als damals Weltmarktführer. Oder sind wirklich dicht auf den Fersen gesehen. Und jetzt sind die komplett irrelevant. Wirklich komplett.
Ja, es bleibt vor allem spannend, wie die Leute damit umgehen, finde ich jetzt auf TikTok, gerade wenn alles weg ist. Also ja, sehr, sehr lustige Videos gesehen, wie zum Beispiel Musiker dann einfach a cappella gesungen haben. Oder wie sie gefunden haben, ja gut, dann mache ich halt mal etwas ohne Musik und geniesse ein bisschen die Natur. Und, also,
ja, voll. Also das ist Zeit der Content Creator, die momentan noch nicht auf TikTok verzichten können. Bei der Userschaft glaube ich nicht, dass du eine emotionale Bindung, also zu so einer Plattform hast. Du gehst dort an, was dir am besten passt. Auch hier, oder? Niemand ist loyal. Also außerhalb von China ist niemand loyal gewesen mit Huawei. Einfach, weil die Geräte sind immer noch geil, aber es ist halt einfach nicht mehr bequem. Du kannst keine Google-Services mehr benutzen. Tschüss. Mhm. Und das wird mit jeder Plattform passieren, bin ich sicher.
Spannend, ja. Ja, mal schauen, wie sich da, ob sich Universal und TikTok noch einigen. Wenn wir es schon ein bisschen von Apps und so haben, können wir sonst gleich weitergehen zu unserer letzten News vom heutigen Tag, zu alternativen App-Stores für Apple-Produkte. Flo, du hast dort ein bisschen was vorbereitet. Wie sieht es dort im Moment aus?
Genau, also ich muss doch kurz das Big Picture malen. Es ist ja demnächst so, dass der die Anpassungsfrist vom Digital Markets Act in Kraft tritt. Das ist eine Verordnung von der EU, gilt übrigens auch nur für die EU, das haben wir schnell gesagt, wo ein bisschen den Markt zugunsten von der Konsumenten und Konsumentinnen will regulieren. Der Markt, wo die ganz, ganz grossen Tech-Player ein bisschen an die Kandare nimmt, dass die nicht können einfach derartig marktbeherrschend werden können, dass du keine Alternative hast und dass die können schalten und halten, wie sie wollen, sowohl preislich als auch in ihrem Marktverhalten etc. Und ein Punkt davon ist, ab dem 6. März müssen Gatekeeper, das sind eben die grossen Tech-Firmen, deren ihre Kernservice, die besonders wichtigsten Service, die müssen interoperabel werden und fair. Interoperabilität, oh Gott, ich kann es tatsächlich sagen, noch nicht mit zu
verschnurren. Du hast sicher geübt, gibst du den ganzen Abend.
darum habe ich früher noch Schluss gemacht. Das bedeutet, Interoperabilität und Nichtdiskriminierung, das bedeutet im Prinzip, du darfst nicht mehr als Firma einfach einer Technologie oder einem Partner oder nur dir selber irgendwie den Vorzug geben im Markt. Also du mit dem will man ein bisschen halt, ja, wenn man den Markt wieder fairer gestaltet, um das jetzt mal sehr, sehr einfach abzubrechen. Und bei Apple bzw. bei iOS ist es so gewesen, es gibt ja den iOS App Store, den kennen wir alle. Und Apple hat gesagt, erstens, da kommt nur rein, was wir für gut genug befinden an Apps, A, und B, von sämtlichem Umsatz,
die ihr macht, Firma X und Firma Y mit euren Apps, kriegen wir 30%. Und das wird auch nur über Apple Pay abgewickelt. Also sobald ihr irgendwie in euren Apps irgendeine andere Bezahllösung wollt, oder wollt probieren, die 30% irgendwie an uns nicht abzudrücken, das wird gerade banned. Oder du hattest vor ein paar Jahren mit Epic Games, glaube ich sogar, Domi, oder ist das gesehen?
Genau, wo sie Fortnite aus dem iOS, aus dem App Store geschmissen haben, weil sie da alternative Bezahlmethoden integriert haben. Ja.
Genau. Und der Digital Markets Act sagt jetzt, hey Apple, so geht das nicht, es kann nicht sein, dass ihr derartig viel Geld macht mit Sachen, die ihr nicht dazu beitragt habt, nur weil ihr die Plattform zur Verfügung stellt. Oder? Und darum muss jetzt Apple, also hat sich jetzt Apple etwas müssen in den Sinn kommen, wie sie die Interoperabilität und die Marktfairness oder die Nichtdiskriminierung umsetzen. Und das machen sie jetzt mit einem Zweitstore. Wo aber, wie soll man das sagen, sie probieren dem juristisch gerecht zu werden, aber sie probieren es den Leuten, also den Anbietern, so unangenehm wie möglich zu machen, das zu benutzen.
Also ist der App Store nachher auch von innen quasi lanciert? Oder ist das schon?
Ja, also du kannst das, also es gibt wie kein App Store, den du auf dem Phone hast. Das musst du dann alles aus dem Netz ziehen, quasi als APK. Mhm. Und dort kassieren sie die 30% nicht mehr, sondern nur noch 17% vom Umsatz kassieren.
Nur noch. Aber, das ist einfach immer noch absurd viel. Nur noch.
Ja, das gehen dann fast pleite. A und B haben sie noch eine sogenannte Technology Core Fee eingeführt, dass die Firmen eine andere Technologie können verwenden als ihr WebKit, also die Engine, wo die Apps drauf basieren, der Unterboden, basiert auf WebKit. Das ist eine Engine, die Apple entwickelt hat und bisher haben sie nur die Technologie, also nur die Engine erlaubt. Mhm. Und das dürfen sie jetzt auch nicht mehr. Und jetzt steht es einer Firma natürlich frei, auf ihre eigene Engine zu setzen, aber dann müssen sie auf die Technology Core Fee zahlen, das ist 50 Cent pro Download. Also du kannst dir also vorstellen, jetzt müssen die Firmen zwar 17 statt 30% abgeben, aber für jeden Download müssen sie auch noch 50 Cent entrichten, oder?
Was? Okay.
Und mit dem Apple tut dem DMA juristisch genügen.
Du aber kannst nichts sagen. Sorry, jeder Download. Also jeder Download. Jeder erste Download oder jedes Mal, wenn ich App deinstalliere wieder. Also wenn ich nicht zusammen installiere und zusammen den...
Kannst du jemanden in den Bankrott rein werden?
Genau.
Wenn also
du zahlst nicht, Luca. Du
ja,
als
ja, Endlöser
zahlst
ja,
nicht. Einfach der Anbieter
also,
der
App. So far, irgendwann werden die einmal auf die Idee kommen.
Aber ja, geht das auch für Free-Apps? Also, auch wenn die Apps gratis angeboten werden, müssen die Anbieter 50 Cent... Okay, wow.
Yes, also die erste Million Downloads ist, glaube ich, gratis.
Ah, also immerhin. Easy.
Okay. Großzügig, ja.
Aber... wenn du dann überlegst, weißt du, irgendwelche alternativen Browser zu Safari, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, Millionen Downloads, Chrome auf iOS hat das in unter einer Minute wahrscheinlich. Oder?
Da zitterst, also, dass deine App nicht zu erfolgreich wird in
ja,
App Store,
definitiv.
Also. So wie bei Unity, wo wir darüber geredet haben, dort hat Unity, die Game Engine, hat ja so neue Gebühren pro Download einführen und dort ist die gleiche Situation gewesen, oder wenn dein Game zu erfolgreich wird,
obwohl es nicht kostet.
Du hast Schulden ansammeln.
Dann ist ein Minusgeschäft für dich.
Ja, genau.
Und da haben sich jetzt also zahlreiche Hersteller beschweren sich über das Gebaren von Apple und es ist ja noch die Frage, ob denn das wirklich so durchkommt, aber so wie es momentan aussieht, tut es das.
Also die EU kann nicht ankommen und sagen, hey Apple, unter uns Pfarrerstöchtern, das ist nicht das, was wir gemeint haben.
Also sie können immer noch das Pflichtenheft anpassen und so Marktprüfungen vornehmen, um das noch zu verschärfen, das können sie schon. Aber das ist eine relativ grosse Angelegenheit, das machst du nicht eben mal so. Oder? So. Und das zweite Problem, das dort herrscht, ist, der Digital Markets Act gilt halt nur für Europa. Das heisst, Apple wird das natürlich auch nur in Europa anbieten, weil sie das müssen. Das bedeutet wiederum zum Beispiel, was weiß ich, nehmen wir mal Mozilla mit ihrem Firefox, oder? Die müssen dann ein WebKit-basiertes Firefox anbieten und eine Firefox-Version, die auf ihrer eigenen Engine beruht. Das heisst, die müssen dann zwei App-Versionen pflegen, was natürlich ein riesen Aufwand ist und auch wieder sehr viel Geld kostet. Und sie sagen, hey, wir wissen einfach auch irgendwann nicht, wie wir das noch zahlen können. Und dann entweder verzichten wir dann auf einen Teil von der Kundschaft oder wir müssen irgendwie Gebühren erheben und das wird dann ein Problem. Das ist es so in einer Nutshell. Unser Kollege Jan, der von Galaxus auch schon da war im Podcast, hat gesagt, ein gutes Gleichnis gemacht, und zwar, wenn eine Stadt einen Mietendeckel hat und sagt, hey, die Immobilienmenschen, die dürfen die Miete nicht mehr um 5% anheben, dann heben die zwar das nur um 4,9% an, aber die Nebenkosten steigen nachher enorm. Ja, weißt du, ja, sagen, ja. Hey, was wollt ihr eigentlich? Die Miete steigt ja nicht mehr an, als ihr uns erlaubt. Es ist so.
Ja, es gibt immer so ein bisschen irgendwelche Löcher, wo man irgendwie reinstüpfen kann. Ich finde es noch spannend, dass Apple die offenbar einfach alle gefunden hat und gesucht hat und dann gemeint hat, jetzt mit dem können wir dann durch, weil es ist irgendwie alles genau so, wie es also, im Vertrag ist.
Das ja, so wie es jetzt aussieht, können sie auch durch.
Ist schon so ein bisschen bei der EU zu suchen, dass sie das nicht genug klar definiert haben? Oder, also, oder hat die Apple trotzdem irgendwie Schlupflöcher gefunden? Oder wie schätzt du das?
Ich glaube, Apple hat schon schlaue Anwälte zum
das sind die amerikanischen Anwälte, die finden doch immer irgendwie etwas nicht. Das ist aber ganz anderes Klima wie bei uns.
Das Problem ist halt auch ein Stück weit, du darfst es auch nicht zu fest regulieren, weil wenn du zu fest regulierst, ist das dann auch eine Innovationsbremse. Und das möchte die EU nicht. Sie möchte ja die Innovation fördern und kleinere Startups oder kleinere Unternehmen, die möchten gerne Produkte auf den Markt bringen, wenn die zu fest regulierst und zu fest einschränkst, wo sie dann nachher zu viel investieren müssen, zumal den Regularien gerecht werden, das ist ein Innovationshemmer und das ist eben genau eben auch nicht das Ziel. Oder?
Das ist wirklich ein Drahtseilakt, aber Apple beherrscht das Spiel offenbar meisterhaft.
Ziemlich gut.
Ja. Absolut, ja. Aber wir werden dann sehen, also für uns in der Schweiz wird wahrscheinlich nichts passieren.
Kann wir sind ja nicht europäisch, also wir sind nicht in der EU, für uns gilt das
zumindest nicht, oder? Genau, wir sind nicht in der EU. Es ist momentan so, dass der Digital Markets Act, da ist eine Motion hängig. Die SP vom Kanton Zürich hat eine Motion eingereicht, dass wir unsere Gesetze wirklich sehr, sehr ähnlich dem Digital Markets Act anpassen. Ob der Nationalrat auf die Motion eintritt, ist noch nicht klar. Und wie sie dann entscheiden, ist noch nicht klar. Und selbst wenn sie dann sagen, ja, dass die Motion, wir heissen die gut, muss dann auch noch der Ständerat, also ja, der Ständerat muss dann auch noch zustimmen. Und die sind in der Regel eher konservativer und eher weniger europafreundlich als der Nationalrat. Mhm. Also das steht alles noch sehr in der Wolke. Und der Bundesrat rotet sowieso dazu, die Motion abzulehnen. Weil sie der Meinung sind, unsere Kartellgesetze im Moment, die der Situation genügen. Und man werden dann sehen, wie sich das weiterentwickelt für uns.
Ja. Gut, genau. Leute, wie findet ihr, machen wir Pause in dem Fall?
Ja, ich werde dafür, ja.
Ja. Yeah.
Kaffeepause!
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Genau, im Big Screen kommen wir mal zuerst zu Grounded 2. Luca, du hast was drüber gemacht. Nein, der Domi, jetzt habe ich sogar verwechselt. Ihr zwei machen auf jeden Fall den Big Screen. Domi, du fängst an.
Genau, richtig. Der Luca hat 60 Minuten gesehen und ich habe Grounded 2 gesehen. Grounded 2, genau, das ist ein Doku, das ich gesehen habe auf YouTube, gratis erhältlich. Könnt ihr jetzt alle schauen. 2 Stunden geht sie. Das ist ein Doku über den Entstehungsprozess von The Last of Us Part 2. Darum heisst es so Grounded 2. Vor 10 Jahren, wo The Last of Us Part 1 ist rausgekommen, hat es schon mal Grounded 1 gegeben. Und jetzt gibt es den Nachfolger zu diesem Doku-Projekt. Schnell in die Runde gefragt. The Last of Us, Luca, von der weiss es, du kennst die Geschichte. Und Michelle, Flo, wie steht es bei euch so bezüglich The Last of Us?
Ich kenne die Geschichte ein bisschen, aber ich habe es nicht gegamed, lustigerweise.
Okay. Ja. Ich habe es gegamed.
Du hast schon gegamed, dann ist okay. Easy. Der zweite Teil?
Ja.
Oh.
Den kenne ich
nur.
Nur. Was ein Einstieg. Luca, du?
Ja, ich habe es gespielt bis zum schicksalhaften Moment und dann dort irgendwie nicht mehr so viel weitergespielt.
Okay, hätte ich das auch mitgenommen. Okay, lustig.
Lustige
Docker zum.
Also nicht, weil mich der Moment mitgenommen hätte, sondern irgendwie hat mein Game einfach nicht mehr so an sich auch nicht mehr so gefesselt.
Okay. genau, aber auf jeden Fall, also auch wenn man jetzt mit der Story von The Last of Us Part 2 nicht so viel kann anfangen, würde ich es trotzdem empfehlen, das zu schauen, wenn man sich so ein bisschen interessiert für Game-Entwicklung und so ein bisschen behind the scenes, weil es ist wirklich sehr, sehr ausführliche Doku, die wirklich zeigt, wie unglaublich komplex das Game-Entwicklung eigentlich ist. Und ich finde es ein Wunder, dass so riesige Games wie The Last of Us Part 2 überhaupt rauskommen können, weil sie so viel Sachen, die zusammenkommen müssen, die stimmen müssen. Und da bekommt man dann wirklich einen intimen Einblick in das Ganze. Es ist wirklich eine erfrischend ehrliche Dokumentation. Und das Spezielle daran, die ist 2016 haben sie angefangen mit dem. Und 2019 haben sie müssen abbrechen, also kurz bevor das Spiel rausgekommen ist. Es hätte 2020 rausgekommen, Anfang 2020. Dann haben sie müssen abbrechen. Wegen Corona. Ja. Und dann haben sie mit den Aufnahmen, die sie gemacht haben, sie nichts mehr gemacht. Sie haben so wie das ganze Projekt abgebrochen, die Aufnahmen waren da gewesen. Und 3 Jahre später haben sie sich jetzt entschieden, die Aufnahmen wieder rauszusuchen, das zusammenzuschnipseln, plus noch neue Aufnahmen zu machen von den Leuten, die sie dann schon während der Dokumentation interviewt haben. Und darum hast du so wie 2 Perspektiven auf das Ganze. Du siehst die Leute während dem Entstehungsprozess, wie sie voll im Stress sind und das Zeug kommentieren. Und du siehst dann aber auch im Nachhinein, wie sie wieder zurückschauen auf die Zeit, was alles passiert ist. Und darum hast du so wie 2 Zeitebenen sozusagen, was recht spannend ist für so eine Doku. Und du siehst auch, wie sich die Leute verändert haben oder die Sachen, die sie gesagt haben, wie sie dann andere Meinungen haben. Und es hat so wie 2 Sachen, die ich sehr spannend gefunden habe an dieser Doku. Das erste ist das Thema Crunch. Crunch, für die den Begriff nicht kennen, das ist sehr weit verbreitet in der Videospielindustrie. Vor allem, so, wenn es gegen Launch geht von einem Spiel, so ein paar Wochen oder ein paar Monate vor einem Launch, müssen die Leute sehr, sehr oft sehr viel arbeiten. Sehr viel Überstunden machen. Und ich rede hier nicht irgendwie von 9 Stunden pro Tag arbeiten, sondern reden wir dann gut mal von 11, 12 Stunden pro Tag und am Wochenende arbeiten. Es sind also sehr, sehr intensive Zeiten, die Game-Entwickler und Entwicklerinnen müssen durchmachen müssen. Und Naughty Dog, das Entwicklerstudio von The Last of Us Part 2, war bekannt, dass sie sehr, sehr viel Crunch haben. Und das sieht man hier in dieser Doku. Und das finde ich geil, dass es halt wirklich nicht geschönt ist, irgendwie, sondern dass du wirklich siehst, wie die Leute kaputt gehen an diesem Spiel. Du siehst, wie die Leute teilweise an 2 Projekte gleichzeitig müssen arbeiten, nicht nur an diesem Spiel, sondern an einem DLC für Uncharted 4, der gleichzeitig rauskommt. Die Leute beschweren sich über dumme Management-Entscheidungen, die getroffen werden. Auch noch krass, irgendwie während der Crunch-Zeit haben sie zum Beispiel so jeden Tag oder jeden Abend haben sie so ein riesen Buffet ins Studio geliefert bekommen, dass die Leute dort essen können, weil klar war, während der Crunch-Zeit bleiben die Leute bis um 10, bis um 11, bis um 12 im Büro. Und darum bieten wir ihnen dort ein Essen an, dass sie möglichst effizient arbeiten können. Und es war lustig, aber während dieser Zeit, während dieser Aufnahmen, wo das Spiel entwickelt wurde, sehen die Leute mega positiv. So, ja, das ist doch cool, oder? Der Arbeitgeber gibt dir noch zu essen. Das ist doch easy, oder? Ja, dann können wir effizienter arbeiten und müssen nicht noch Zeit für das aufwenden. Und es ist gratis, sowieso, hure geil. Und es wird so mega positiv geframed. Und dann in den Aussagen, nach Corona, wenn sie so zurückschauen, sagen sie, hey, so können wir nicht weitermachen, wenn wir das nicht gemacht haben. So, das ist eigentlich absurd, dass den Leuten während mehreren Monaten das Nachtessen bereitstellst, weil du weißt, dass sie aber irgendwie 12 Stunden pro Tag müssen arbeiten müssen. Das ist nicht gesund, so können wir nicht weitermachen.
Mhm. Aber spannend, halt wirklich, dass das auch umgekehrt ist. Also ich habe gesagt, normalerweise, wenn du so voll im Stress bist und so, dann denkst du, oh fuck, jetzt muss ich da noch durchstehen und oh nein. Und danach bist du einmal so ein bisschen mit der rosaroten Brille, ah ja, eigentlich ist es voll okay gewesen, wir haben es ja überlebt und es ist gut gekommen.
Es überlebt.
Ich glaube, in diesem Moment bist du so absorbiert und du funktionierst nur, weißt du, so.
Genau.
Und bist einfach froh um alles, was dir irgendwie abgenommen wird und sei es auch nur 400 Meter zu der nächsten Pizzabude zu laufen.
Ja, ja,
fair. Das ist, also ich habe, während Corona ist ja ein guter Zeitpunkt, dort war Crunch-Time für die Pflege. Und dort ist weiss ich von einer, ich nenne jetzt kein Spital, ihr wisst ja, wo ich wohne, dort hat man einfach den Leuten gesagt, hey, du kannst, also wir geben dir super guten Food, gratis, also so super ist er auch, wenn ich sage, wir geben dir Food gratis und dafür verzichtest du einfach freiwillig auf deine 60 Minuten Mittags- oder Abendpause, wo du eigentlich das Recht darauf hast, ab 10 Stunden arbeiten oder was.
Und ja, Crunch-Time.
Genau, ja, Crunch-Time. Und du siehst wirklich auch die Leute, also neben den Aussagen, dass sie es cool finden, dass es das Essen gibt, du siehst aber wirklich so in den Gesichtern, dass sie einfach kaputt sind, dass sie nicht mehr gehen. und nachher an den Tränen sind teilweise. Und auch so Selbstzweifel haben, oder? Also du investierst so viel von dir in das Spiel rein und denkst so, fuck, was ist, wenn das einfach nichts wird? Und bei Spielentwicklung weißt du halt meistens bis in den letzten Monaten nicht, ob das wirklich etwas wird. Mhm. Weil dann kommen erst all die Sachen zusammen. All die einzelnen Elemente, die die Leute dran am Arbeiten sind. Und vorher...
Tönt nach meiner Bachelorarbeit.
Was?
Entschuldigung. Tönt nach meiner Bachelorarbeit.
Aber es ist so, jedes größere Projekt, oder? Je mehr einzelne Teile jetzt hast, die zusammenkommen, du weißt erst gegen Schluss, ob es wirklich passt. Und das ist wirklich sehr emotional gewesen, diesen Leuten da zuzuschauen. Und auch cool, dass sie dann im Nachhinein sagen, hey, so können wir nicht weiter arbeiten. Sie sagen jetzt, Naughty Dog ist ein No-Crunch-Studio. Wir machen einfach keine Überzeit mehr. Das gibt es einfach nicht mehr bei uns. Die Sachen werden verschoben, aber es gibt keine Überstunden bei uns. Punkt. Das machen wir nicht mehr.
Finde ich stark.
Finde ich sehr cool. Ja. Mal schauen, ob sie es wirklich durchziehen. Andere Studios haben das auch schon behauptet, aber dann ist es gleich
wieder ausgeartet. Ja, ich wollte sagen, es ist der Druck halt gleich immer da von außen, ja, wenn die irgendwie...
Ja, und also monetär auch, gell? Das kostet Geld.
Absolut, ja. Geld. Und der zweite Punkt, den ich sehr spannend gefunden habe, für die, die es mitbekommen haben, ist es... The Last of Us Part 2 ist geleakt, bevor es rausgekommen ist. Und die Geschichte von dem wird hier aufgearbeitet und die ist auch sehr, sehr spannend. Aber es hat ja am 21. Februar so rausgekommen, 2020. Und dann Corona. Sony hat dann gesagt, hey, wir müssen den Titel verschieben, weil wir können keine Discs produzieren. Wir können keine physische Datenträger produzieren. Es geht einfach nicht. Es gibt keine Supply Chain, das können wir nicht machen. Also müssen wir das Spiel auf undefinierte Zeit verschieben. Und das ist sehr frustrierend, das Studio, oder? Du bist quasi fertig mit dem Spiel und dann musst du deinen Fans sagen, das lernen wir wissen nicht, wenn das rauskommt.
So ein Durchdrehen und Überzeiten und der ganze Crunch für nichts
gewesen. Das auch noch, ja, genau. Ja. So, du schaffst auf ein Datum her und dann alles für nichts. So, und dann war es so, gewesen, dass Naughty Dog strikt gegen Homeoffice war früher. Also es hat niemand von daheim arbeiten dürfen. Alle haben ins Büro müssen gehen und darum waren sie komplett unvorbereitet auf Corona. Sie haben alle ihre Sachen irgendwie müssen zugänglich machen, dass die Leute von daheim arbeiten können. Klar, das Spiel war fast fertig, aber es gibt immer etwas zu machen. Es gibt immer Bugs auszumerzen, das zu optimieren und so. Die Leute müssen weiterarbeiten. Und während dem Umzug von diesen Sachen oder von zugänglich machen von diesen Sachen von daheim aus, sind ihre Server gehackt worden. Und irgendein Fan aus den Niederlanden hat hure viele Videos, interne Videos von den Server gezogen. Und in Hoffnung, sein Plan war, wenn er die veröffentlicht im Internet, dann wird Naughty Dog dazu gezwungen, das Spiel doch noch früher zu veröffentlichen. Weil sie nicht wollen, dass alles geleakt wird, oder? Aber Naughty Dog kann gar nicht dafür. Sie wollen das Spiel veröffentlichen, aber Sony will nicht. So, und dann sind nach und nach Videos veröffentlicht worden. Und halt auch Videos von einer bestimmten Szene. Ich sage jetzt nicht genau, was passiert, aber eine Szene, die halt sehr, sehr kontrovers ist, weil etwas passiert, was vielen Leuten nicht gefällt. Mit einem Charakter aus dem ersten Spiel, sagen wir es mal so. Mhm. Gut. Das ist komplett ohne den Kontext im Internet gelandet und es ist eine riesige Hate-Welle auf das Studio zugerollt. Und eben, musst du dir vorstellen, die Leute haben 5 Jahre daran gearbeitet, haben gehofft, dass du das im Spiel miterlebst und dass du wirklich in der Story auf dem Moment geführt wirst. Und nachher landet es einfach kontextlos im Internet und die Leute finden es scheiße, weil sie nicht glauben können, was da passiert, dass das Studio so etwas könnte machen, das geht doch nicht, das machen wir doch nicht. Und dann ist also wirklich die Hate-Welle, die sie haben bekommen, das ist unglaublich, was da alles passiert. Es hat sich dann auch vermischt mit so Alt-Right-Idioten, also wirklich unterstes Zeug. Die Entwickler und Schauspieler und Schauspielerinnen haben Morddrohungen bekommen. Also wirklich Morddrohungen auch gegenüber ihren Kindern. Gegenüber einem Baby, das erst geboren ist. Antisemitische Beleidigungen. Der Game Director, der Neil Druckmann, ist jüdischer Abstammung. Der hat in seinen DMs hunderte und hunderte von antisemitischen Beleidigungen bekommen. Frauenfeindliche Beleidigungen. Alles mögliche Zeug. Und wo der Neil Druckmann erfahren hat, dass diese Szene speziell geleakt ist, jemand hat ihn angerufen. Er hat erzählt, in den Aussagen, die sie zurückschauen, hat er erzählt, es hat sich so angefühlt, als würde er jemanden anrufen und sagen, jemand ist gestorben. Also weißt, so auf diesem Level emotional war es für ihn. Er hat wirklich so wie das Gefühl gehabt, ein Teil von ihm ist irgendwie wie gestorben.
Ja. Aber das ist sie auch. Also
er hat gesagt, das glaube ich. Absolut. Ich kann es absolut nachvollziehen. Er hat gesagt, er hat sehr schlimme Depressionen gehabt nach dem. Mhm. Und er hat wirklich das Gefühl gehabt, 5 Jahre von seinem Leben sind für nichts gewesen. Hätte ja, für nichts geschafft.
5 Jahre ist eine mega lange Zeit, dass nachher so viel Hass kommt für etwas, was du eigentlich geschafft hast in dieser Zeit. Und noch niemand eigentlich überhaupt weiss, was es eigentlich wäre. Das ist ja das Gemeinste.
Alle finden es scheiße und sein Leben ist sinnlos. Das war der tiefste Punkt in seinem Leben gewesen. Und er hat so wie gespürt, er wollte. Der Typ, der das geleakt hat, hat recht kaputt machen. Er hat irgendwie so einen mega Hass gespürt. Und dann hat es lustig eben, im Spiel The Last of Us Part 2 geht es eben um den Hass, um das Rache nehmen. Rache nehmen an jemandem, der etwas Schlimmes gemacht hat für dich. Dann ist er so ein bisschen wie aus dieser Spirale rausgekommen, wegen dem, hat er so wie gesagt, hey, wenn irgendjemand so, genau die Lehre aus dem Spiel sollte ziehen, dann sind es wir. Und dann, wo das Spiel veröffentlicht wurde, die Reviews waren super gewesen. Es hat wirklich super Bewertungen gehandelt und dann ist das Studio aus dieser Negativspirale langsam wieder rausgekommen. Aber wirklich so recht krass, das alles zu sehen. Eben, wenn man so ein Interesse daran hat, um zu schauen, wie es im Hintergrund läuft, wirklich sehr, sehr empfehlenswert.
Ja, klingt sehr spannend und mit sehr viel Gefühl und Gefühlsachterbahnen verbunden.
Absolut. Vor allem klingt das sehr
überraschend
offen. Wenn man dann die Szene kennt.
Was überraschend offen? Krass.
Ja, weißt du, überraschend, dass normalerweise Making-ofs, behind the scenes, ist immer alles ist super Vanilla und alle haben sich gern und der Film ist super und so. Und es gibt sehr, sehr wenig heutzutage. Also Brünen mehr, aber heutzutage ist eigentlich behind the scenes, wird schon von Anfang an während, also schon in der Produktion geplant als Marketing-Tool, um nachher das, was man macht, noch mehr zu promoten. Also du tust nicht das behind the scenes drehen mit dem Ziel, die Leute ein bisschen hinter Kulissen zu schauen, zwar, wie es der Name eigentlich sagt, sondern einfach wirklich ein weiteres Promoting-Tool. Und so wirklich die brutal ehrliche, offene, wo wirklich auch eben die scheiß Entscheidungen wieder und das läuft scheiße. Das gibt es mega selten. Ich habe mal von, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich habe es vorher gerade schnell gegoogelt, um nochmal gesehen, es heisst According to Plan, The Making of Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, also der zweite Teil, ist auch ein Making-of, wo extrem brutal offen ist mit der Produktionsgeschichte, wo wirklich auch alle ein bisschen auf dem kalten Fuß oder wie sagen wir dem, auf dem falschen Fuß bewünscht hat, wie ehrlich das ist. Weil eigentlich, wenn du die Filme kennst, die sind wirklich ein bisschen all over the place, die Teil 2 und 3 und ein bisschen abgefuckt und irgendwie merkst du es. Und in dieser Talk wird alles wirklich auch gezeigt, warum. Es ist ein Haufen schief gelaufen und man hat mit Drehbüchern keine. Es ist eine schöne, seltene Sache, die es gibt. Darum finde ich das jetzt mega cool, auch gibt es das von The Last of Us 2, so eine ehrliche Making of Behind the Scenes und nicht etwas Schönes.
Wahrscheinlich ist es nicht einmal so geplant, oder? Wenn sie sagen, ja, sie haben es eigentlich schon vorher rausbringen, wo alle noch so positiv gestimmt waren. Ja, und dann im Nachhinein hat man es wieder aufgenommen mit negativeren Stimmen. Ist eigentlich eine gute Sache, dass es Pause gehabt hat.
Vor allem, wenn ich mich so richtig mal daran erinnere, es ist schon seit ich Grounded Ace habe gesehen, aber ich glaube, das war eben viel positiver und so viel geschliffener und viel mehr PR-mäßig. Und das ist im Gegensatz wirklich echte Dokumentation. Aber es ist schon ein Zeit her, seit ich das 1 gesehen, aber ich habe wirklich das Gefühl, es ist nochmal viel ehrlicher.
Weißt du, wie Grounded Ice für ein Game
war? Echt, der Last of Us
1. Also 1, aber schon auch genau. Quasi 1, 2. Okay.
Ja.
Spannend. In dem Fall gehen wir zum nächsten, wo auch sehr mit viel Gefühl verbunden ist. Der Film heisst 60 Minuten. Geht natürlich nicht 60 Minuten. Luca, um was geht's?
Es geht um den Octavio Bergmann, aber bevor ich noch sage, um was es geht, es ist ein Netflix-Film, der läuft seit dem 19. Januar auf Netflix und ist eine deutsche Produktion, dauert etwa, wie du sagst, 1,5 Stunden, nicht 60 Minuten. Und inhaltlich geht es um den Octavio Bergmann. Er ist Cagefighter und ausgerechnet am Geburtstag von seiner 7-jährigen Tochter ist ein Kampf angesetzt worden. Und weil der Octavio aber nicht pünktlich zu der Geburtstagsfeier von seiner Tochter erscheinen kann, droht ihm die Mutter und mittlerweile Ex-Freundin von Octavio ihm das Sorgerecht zu entziehen. Die einzige Chance, dass er seine Tochter in Zukunft weiterhin sehen darf, ist, dass er innerhalb von einer Stunde an das hohe Geburtstagsfest auftaucht. Und der Octavio, der zögert keine Sekunde und rennt wirklich Minuten vor dem Kampfbeginn rennt er los. Was der Octavio aber in dem ganzen Zeugs nicht weiss, ist, dass der Kampf eigentlich gestellt war. Die Wettmafia hat einen Haufen Geld auf ihn gesetzt und sein Gegner zahlt, dass der Octavio gewinnt. und wird Mafia damit Millionen von Euro macht. Und wenn aber der Octavio Begar nicht erst zum Kampf antritt, dann können sie den Gegner vorfahren und die Mafia geht natürlich leer aus. Schlimmer noch, sie verliert all das ganze Geld, das sie auf den Octavio gesetzt hat. Und so passiert es, dass während der Octavio da quer durch Berlin rennt, in Horden von Schergen entgegenkommt und verzweifelt versuchen, ihn wieder einzufangen und zurück an den Kampf zu bringen. Und das Gute ist natürlich, dass der Octavio eben ein buchstäblicher Cage-Fighter ist, der seine Füße und Tritt natürlich einzusetzen weiss. Also, das ist die Story und der Trail, also die Story, wenn ich sie so erzähle, muss ich sagen, sie tönt wirklich blöd. Eigentlich, sie tönt nicht allzu geschickt. Aber gefühlt ist sie wirklich so ein bisschen als Mix zwischen Lola Rent und John Wick. Ich weiss, kennt ihr noch Lola Rent von ganz früher?
Selbstverständlich.
Das ist natürlich so ein auch hey, ein deutscher Klassiker. Gar nicht.
Aber es ist glaube ich auch so, wo sie da ganz Berlin muss sehen. Lola, das ist auch so ein bisschen in dem
richtig.
Stil.
Richtig, ist natürlich auch mit Echtzeit und auch mit durch Berlin rennen. Und genau. Eben weil es eine deutsche Produktion ist, ist natürlich Lola Rent Leading wie nach. Man könnte auch 24 nehmen. Die Sache ist nämlich die, dass die 60 Minuten, die Octavio Zeit hat, um eben durch Berlin rennen, die passiert im Film selber tatsächlich in Echtzeit. Also du hast auch immer einen Countdown sozusagen, wo immer wieder eingeblendet wird, um dir anzuzeigen, wie viel Zeit er noch hat. Und es wird auch immer wieder eine Art wie bei Google Maps eine Mappe eingeblendet ins Bild, wo du siehst, quasi seinen Weg, den er zurücklegen muss und wie viel er schon zurückgelegt hat und was noch vor ihm liegt. Und wie halt bei 24, ja, wenn ein Fight 10 Minuten dauert im Film, dann dauert er auch in der Echtzeit, also in unserer Zeit 10 Minuten und so entsteht das Gefühl von Dringlichkeit. Oder? Und das macht Spannung halt auch einfach mehr, als wenn es einfach gesagt wird, dass es 60 Minuten ist und du kannst wirklich die Uhr danach stellen und sagen, hey, jetzt hat er noch 15 Minuten Zeit und hat noch ein bisschen etwas vor sich. Und der andere Punkt ist John Wick, weil ja, also ich habe das Gefühl, die haben vor, während und nach dem Film John Wick nonstop laufen kann am Set, um zu schauen, wie sie die Fights inszeniert, weil es ist, man merkt, es ist sehr viel dort abgeschaut, das ist wirklich auch, also ich meine das Positive.
Das hat wahrscheinlich auch mit den Stuntmännern zu tun, wo dort mit dem Hauptdarsteller hat man sie üben, die Stunt-Trainer, also Tolga Dermon und der Thomas Hachikoglu heisst er, glaube ich, die zwei haben schon bei John Wick auch mitgewirkt. Also unter anderem auch bei The Witcher oder Mission Impossible.
Das habe ich nicht gewusst.
Wahrscheinlich, also das ich könnte mir vorstellen, dass das... Ja, wir sind recht coole Dudes, wo wirklich auch auf YouTube einmal tolle Sachen zeigen und hinter Kulissen blicken lassen. Hat wahrscheinlich da ein bisschen so eine Spur ja. von John Wick drin.
Ja, das habe ich nicht gewusst, aber es macht absolut Sinn. Also die Fights sind wirklich geil inszeniert, es ist geile Choreografie. Natürlich nicht ganz auf John Wick-Niveau, für das ist John Wick halt einfach zu gut und zu sehr klasse Primus. Aber für eine deutsche Produktion, muss ich sagen, fühlt sich das alles extrem Hollywood-like an. Also Schläge und Tritte, die sitzen und sehen auch aus, als ob sie wehtun. Vor allem, ich finde, der Hauptdarsteller, der Emilio Sacraia, der ist eine verdammte Maschine. Also der ich habe ein bisschen gegoogelt, er hat zwar schon einen Kampfsport-Hintergrund, aber selber ist er auch mehr als Schauspieler unterwegs. Und der hat es bei dem Film extrem aufgebürstet und der gibt auch alles. Das sieht man auch, der hat sogar Ohrprothesen. Weißt du, wie sagen wir denn, die Kohleohren, die Kohlrabi, ich weiß nicht, wie man dem sagt. Weißt du, wenn so Ringkämpfer, die immer so dicke, verknorrte Ohren haben, also
Cage-Fighter,
MMA.
Ja, ja.
Oder auch Boxen, das sieht man ganz oft. Und ich habe im Fall die ganze Zeit gemeint, ist das echt oder nicht? Hat er wirklich so? Das ist eine Prothese, der hat die Ohren nicht wirklich. Aber es ist auch ein geiles Detail zum Film, weil man sieht ja nicht wirklich Fight in einem Ring, aber sie haben das eingebaut und finde ich, trägt zu der Authentizität des Films bei. Und ja, er hat natürlich auch noch einen geilen Fight in einem Nachtclub. Auch das ist John Wick sehr, sehr nah.
Ja, stimmt.
Ja, also ich muss wirklich sagen, es ist. Die Story ist nicht der Grund, warum du den Film schaust. Es ist wirklich die Choreografie, die Action, die Spannung. Der Film dauert insgesamt knapp anderthalb Stunden. Also es geht auch fix vorbei. Und ja, also gebt dem unbedingt eine Chance. Es ist eine deutsche Produktion, die sich wirklich lohnt zu schauen. Ich glaube nicht, hat es jemand vorher
also
auch
nicht
noch gesehen?
Also nicht voll, möchte gerne Hollywood-like oder so?
Nein, wirklich nicht. Eigentlich wirklich noch gut gemacht, finde ich. Hat jemand vorher 60 Minuten auch noch gesehen, oder?
Also ich habe ihn nicht gesehen.
Ich habe den Trailer gesehen und jetzt mit dem, was du erzählt hast, klingt es wirklich noch spannend. Also ich glaube, ich tue ihn auf meine Watchlist drauf.
Ja, das schließe ich mir an.
Ich habe ihn schon auf meinem Nas, seit wir das besprochen haben, aber ich habe ihn noch nicht können schauen.
Knapp einen Schritt weiter in dem Fall als mir. Aber ja, in dem Fall lohnt es sich auf jeden Fall. Ja.
Ja, genau.
Gut, ja, dann machen wir noch unseren letzten Part mit der Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Ja, wir haben den weiteren Teil von Final Fantasy. Final Fantasy Rebirth, wo muss ich da einordnen und wie spielt es sich so?
Genau, Final Fantasy VII Rebirth ist der ganz neue. Es ist eine bisschen komplizierte Sache, wenn man nicht im Final Fantasy Game drin ist. Final Fantasy VII, das ist eines der besten Videospiele, die je gemacht wurde, laut vielen Fans. Ich glaube, der Kevin bei uns in der Redaktion würde das so umschreiben. Der ist ein riesen Final Fantasy Fan und ich glaube, VII ist auch sein Lieblingsteil, wobei vielleicht ist es so 60. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, 7 ist sehr, sehr beliebt bei den Fans. Das ist 1997 rausgekommen, glaube ich, auf der ersten PlayStation noch. Also wirklich sehr altes Spiel. Die Fans haben sich schon lange ein Remake gewünscht gehabt und Square Enix, der Hersteller, hat immer so ein bisschen angedeutet, dass vielleicht etwas kommt. Seit der PS3-Ära hat man so ein bisschen gemunkelt, dass irgendwann mal ein Remake wird kommen, aber nie ist etwas gekommen. Und dann vor mittlerweile 6 Jahre so plus minus haben sie angekündigt, es gibt nicht nur einfach ein Remake, sondern eine Remake-Trilogie. Das heisst, das Originalspiel aus 1997 wird in 3 neuen Spielen neu aufgelegt und komplett neu interpretiert. Also es ist nicht nur ein 1:1 Remake mit neuer Grafik und so, sondern teilweise neue Locations, neue Storylines, Gameplay komplett überarbeitet. Final Fantasy ist ein Rollenspiel, aber so ein rundenbasiertes Rollenspiel war es früher gewesen und jetzt ist es halt ein Action-Rollenspiel, wo alles in Echtzeit passiert. Also komplett neu und der erste Teil von dieser Remake-Trilogie, der ist 2020 schon rausgekommen. Der hat geheißen einfach Final Fantasy VII Remake eben. Mhm. Und der Teil, der jetzt rauskommt, Rebirth, das ist der zweite Teil und am 29. Februar ist der hältlich. Zuerst mal nur für PS5 und 3 Monate haben sie, glaube ich, exklusiv Recht. Dann wären wir wieder beim Thema
von vorne. Beim exklusiv Recht, ja.
Genau. Und nachdem wird es wahrscheinlich noch auf PC rauskommen. Xbox sind wahrscheinlich nicht. Und die Demo zu diesem Spiel ist ab jetzt erhältlich im PlayStation Store. Kann jeder runterladen und sich ein Bild von dem machen. Und gleichzeitig hat es eben noch eine Präsentation gegeben, von Sony, wo sie das Game im Detail vorgestellt haben. Das kann man auf YouTube nachschauen. State of Play, Final Fantasy muss man da eingeben. Und dann sieht man, glaube ich, 20 Minuten Gameplay. Und es sieht wirklich fantastisch aus, was man da sieht. Es sieht aus nach einem riesen Spiel, wirklich gigantisch. Das erste Spiel, also der erste Teil, das Remake, war noch recht linear gewesen. Und das zweite, jetzt ist wirklich ein Open-World-Spiel. Das heißt, du hast eine riesige Spielwelt, die du kannst erkunden kannst. Und es sieht grafisch wahnsinnig aus. Es sieht wirklich wieder mal so nach einem Next-Gen-Spiel aus, wo du wirklich so das Gefühl hast, okay, wow, das ist, ja, das macht Sinn, dass es auf der PS5 ist. Auf der PS4 wäre so etwas nicht möglich gewesen. Mega schön, bunt, detailliert. Ich glaube, so der Artstyle, Michel, würde dir noch recht gefallen. Wenn ich so deine Sketches und so alles anschaue, was du auf Instagram postest, habe ich das Gefühl, würde dir das noch recht gefallen. Musst du mal reinschauen.
Das ist etwa so der erste Moment. Ja, ich habe es nämlich auch kurz angeschaut und ich muss sagen, mal gefällt mir. Es muss bei mir eben auch etwa so aussehen, dass ich ein Game spiele, meistens.
Gell?
Das ist genau in die Richtung.
Ich finde es so einzigartig, es ist eben, weil es so bunt ist und so mega, mega viel Stil auch irgendwie in ein kohärentes Bild reinbringt, finde ich recht geil. Mhm. Und das zweite Highlight aus dieser Präsentation, die sie gezeigt hat, ist, mega viel Nebenaktivitäten hast in dieser riesigen Spielwelt. Also nicht nur die rohen Spielkämpfe, sondern noch halt wirklich so Spiel in Spiel. Also ein ganzes Kartenspiel, das sie dort integriert haben. Ähnlich wie das Witcher 3 gemacht hat, dann zumal mit Gwent. Das war ja wie ein Kartenspiel im Spiel.
Hoffentlich nicht so kompliziert, aber.
Hast du es kompliziert gefunden?
Ja, ich habe es irgendwie nicht so ganz gecheckt.
Du bist Witcher 3 jetzt am Nachspielen, oder?
Ja, gesagt. Voll.
Ja, okay. Findest du nicht so gut in dem Fall, das
Kartenspiel? Mal, ich finde es cool. Ich muss einfach immer wieder so ein bisschen reinkommen. Also ich finde es wirklich noch irgendwie komplex, muss ich sagen.
Aber ja, es ist absolut komplex. Aber das finde ich irgendwie so geil, weil so komplexe Sachen innerhalb des Spiels dann nochmal drin sind. Das ist irgendwie so faszinierend. Cool. Aber das sieht auch sehr, sehr komplex aus, was kurz, was man jetzt hier gesehen hat. Genau. In der Demo sieht man nicht all das, was man jetzt in der Gameplay-Präsentation gesehen hat. Die Demo ist ein bisschen kürzer, ein bisschen kleiner.
Gerade über 2 Stunden,
Square Enix.
Sie geht etwa 2 Stunden, glaube ich, oder so, hat der Kevin
gemeint. Etwa 2 Stunden, genau, zum Durchspielen. Man kann sich natürlich noch länger Zeit nehmen, aber plus minus 2 Stunden. Ich glaube, der Kevin hat sie 1,5 Stunden gemacht. Ich habe etwa 2 Stunden gebraucht, genau. Square Enix macht hure geile Demos. Sie überlegen sich immer mega viel, wenn sie das rauslassen. Demo ist übrigens 50 GB gross. Also fast 50 GB. Also,
meistens ich Hauptgame wissen, so 300 GB.
Ja, wahrscheinlich. Das ist eine abartige Dateimenge. Übrigens, das Game in physischer Version kommt auf 2 Discs raus. Das habe ich auch schon lange nicht gesehen.
Das sagt schon alles, ja.
Wow.
Ja.
Holy
das wird
shit.
Wahrscheinlich riesig. Aber eben, die Demo ist ein bisschen kleiner. Und du spielst quasi den Anfang des Spiels. Und das Coole ist, wenn du die Demo durch hast, wenn du dann das Hauptspiel fast anfangen zu spielen, fragt dich das Spiel, hey, willst du den Anfang skippen? Weil du hast ja schon eine Demo gespielt. Und dann kannst du so entscheiden, ob du das machen willst. Das finde ich recht geil an diesen Square Enix Demos. Also, der Spielfortschritt wird jetzt nicht direkt übernommen, aber du kannst wie entscheiden, ob nochmal oder das, was durchgeht oder nicht. Plus, es gibt dann auch ein Update zur Demo am 21. Februar, wo man nochmal einen neuen Abschnitt kann spielen kann, wo man so ein bisschen die Open World kann anschauen kann, was es da gibt. Das finde ich auch geil. Wer macht schon Updates für Demos? Das ist super geil.
Das ist Next Level alles.
Ja, das ist der Aufwand machen, um die Leute zu überzeugen, dass es ein geiles Game ist. Und Demo habe ich auch super gefunden. Ich finde, Grafiker-Demo hat mich ein bisschen enttäuscht. Das hat der Kevin in seinem Beitrag so gespielt und analysiert. Er ist eben ein riesen Final Fantasy-Fan. Und er hat auch gefunden, die Grafik hat ein bisschen enttäuscht. Vor allem im Vergleich zu dem, was man gesehen hat in der State of Play-Präsentation. So es hat so ein bisschen unfertig gewirkt, teilweise. Also matschige Texturen, die du hast. Oder so ein paar Objekte, die irgendwie mega kantig waren. So eine Zwischensequenz zum Beispiel. Hast du so Äpfel in so einer Obstschale gesehen, auf einem Tisch liegen. Und die Äpfel waren einfach so eckig gewesen. Also weißt du, so viereckig haben sie gewirkt. Also,
das ist wahrscheinlich nur, um sich gegen Äpfel schützen und eher
nicht. Ja, genau. Kein Stress wird dann einfach. Aber so der Kontrast, Spielcharaktere und so sehen hure geil aus. Und der Kontrast zwischen den Sachen, die geil aussehen und nicht so geil aussehen, ist halt recht aufgefallen irgendwie. Aber es kann natürlich sein, dass es irgendwie ein älteres Bild ist, das sie braucht haben für die Demo und das dann im fertigen Spiel ganz anders wird aussehen. Aber gameplaymäßig war es super gewesen. Es hat so wie 2 Teile. Im ersten Teil kannst du das Dorf anschauen und so ein bisschen freier erkunden. Das finde ich immer chillig. Mhm. Und der erste Teil ist lustig, wie er erzählt wird. So wie eine Flashback-Sequenz. Und du erzählst eigentlich, also die Spielcharakter erzählt eigentlich, was er gemacht hat. Und je nachdem, was du machst, kannst du nicht immer so ein Voice-Over. Weißt du, ja, und nachher bin ich zu meinem Haus bin ich heimgegangen und habe meine Mutter besucht. Dann kannst du so wie entscheiden, bist du wirklich dort hineingegangen oder bist du nicht gegangen und je nachdem erzählt dir dann irgendetwas anderes. Du kannst zum Beispiel auch in ein Haus gehen, vor einer Kollegin, die gerade am Zuhören ist, wie du das am Erzählen bist. Dann kannst du in ihr Zimmer gehen und dann erzählt sie eben, ja, dann bin ich in dein Zimmer gegangen. Und die Kollegin sagt, was, du bist in mein Zimmer gegangen, wieso hast du das gemacht? Dann kannst du entscheiden, dass du ihre Sachen da suchst. Und er sagt, wieso hast du meine Sachen da sucht? So, recht lustig, so die Ebene, wie sie... Du bist etwas am Erzählen und die Leute reagieren darauf und du kannst wie mitbestimmen, wie die Story erzählt wird. Habe ich recht lustig gefunden. Und der zweite Teil ist dann halt wirklich das Kampfsystem, das gezeigt wird. Du kämpfst in so einen Berg auf und musst gegen jenste Monster kämpfen. Und es hat mich sofort wieder gepackt. Den ersten Teil vom Remake habe ich schon super gefunden. Mhm. Und bin sofort wieder drin gewesen. Das Kampfsystem ist wirklich sehr, sehr cool inszeniert. So mega over the top, wie man es halt würde erwarten von einem JRPG. Überall explodiert etwas und riesen Schwerter und Waffen und so komplett unrealistisch Anime-Style. Aber wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich hatte so richtig Bock auf das Spiel. Ich würde spielen. Ich finde es schade, dass es nur 2 Stunden ist. Und von dem her, die Demo hat absolut das erfüllt.
Ich glaube, ich sage, es gar nichts geschafft. Ja.
Genau.
Sehr cool.
Und ich werde jetzt das erste Mal Final Fantasy 16 durchspielen. Das habe ich letztes Jahr liegen. Das ist im August letztes Jahr rausgekommen. Und das ist irgendwie. Es sind so viele Games gekommen letztes Jahr und irgendwie habe ich das aufgehört. Und ich glaube, ich werde das jetzt mal weiterspielen, zum Zeit überbrücken bis am 29. Februar, wenn der Final Fantasy 7 Rebirth wird rauskommen.
Ja, ich wollte gerade fragen, also wenn man jetzt den zweiten Teil von dieser Trilogie wird spielen und das erste noch nicht gespielt hat, funktioniert das oder empfiehlst du schon so ein bisschen irgendeine Reihenfolge?
Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann beim zweiten Teil jetzt einsteigen, weil der erste Teil die Trilogie ist so aufgebaut, die Story vom ersten Spiel hat wie, oder in 3 Teile aufgeteilt ist worden. Und der erste Teil der Story ist sehr, wie soll ich sagen, abgeschlossen. Oder so, es wird so wie eine abgeschlossene Story erzählt und die Sachen, die dort passieren, haben Einfluss auf den zweiten Teil. Aber ich habe das Gefühl, jetzt eben, es fängt ja mit einer Flashback-Sequenz an, wo du so ein bisschen mehr Infos erfährst über die Charaktere, die dort vorkommen. Ich glaube, und das haben sie ja auch in der Präsentation gezeigt, dass sie sich recht Mühe gegeben haben, um dir zu erzählen, was es für Charaktere sind, was ihre Motivationen sind und so. Mhm. Und wenn du jetzt nicht Lust hast, noch 40 Stunden in das andere Spiel zu investieren, um das zu spielen, habe ich das Gefühl, du kannst schon gut bei dem mal anfangen und schauen, ob es dir gefällt und dann vielleicht dann wieder beim Ace anfangen, falls du das Geld gefunden hast.
Ja, nice. Dann haben wir ja schon sehr viel zu tun jetzt für die nächste Zeit mit Filmen und Games, die noch kommen.
Ja, genau. Es wird immer mehr.
Es wird immer mehr. Deine Liste wird wahrscheinlich bis im Dezember wieder so voll sein, Domi.
Ja, und dann werde ich wieder einen Haufen Games haben, die ich angefangen habe und nicht und fertig habe. Scheiss mich jetzt schon.
So gut. Ja, hey, dann Jungs, danke euch viel mal fürs Dabeisein. Auch danke an die Community, die hier zulässt. Falls ihr Inputs habt für Games und Filme, wir sind immer offen, auch auf dem Discord-Channel, auch für sonstige Inputs, immer gerne melden. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss miteinander. Dankeschön.
Tschüss.